Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Und willkommen zur Review zu AEW Full Gear 2021 mit dem David. Hallo David.
Hallo.
Und mir, dem Kai. Die Preview hatten ja der Olaf und ich gemacht. Die Review machen jetzt David und ich, um nochmal natürlich andere Eindrücke zu haben. Und Olaf ist auch beschäftigt. Der ist nämlich gerade schon auf dem Spielplatz. Der geht heute rutschen. Und
David und ich. Und Kinder schubsen.
Genau, und Kinder schubsen. Wird von Kindern geschubst. Und David und ich übernehmen hier die Review. Und weil ich es ja nicht in der Preview raushören konnte, zuerst mal die Frage, wie war dein Hype-Level?
Es war sehr hoch. Es war wirklich so hoch, dass ich selbst meine Frau angesteckt habe und dann hatten wir am Samstag noch tagsüber schnell noch Snacks geholt. Und dann so, Mist, wir hatten einen Chips vergessen, dann ist meine Frau nochmal netterweise rausgegangen. Hat doch welche besorgt. Nein, ich war total gehypt. Also ich fand den Aufbau zu Full Gear richtig gut. Ich hatte auch richtig Bock auf die letzte Dynamite-Folge. Ich wollte unbedingt wissen, okay, was kommt vorher noch? Wie geht's weiter? Und es sind halt sehr, sehr viele Matches drin. Oder nee, andersrum. Ich sag mal andersrum. Bei der Matchcard von Full Gear hatten wir den Effekt, dass wir bei Dynamite, da haben wir ja nochmal alle Matches vorgestellt. Und wir haben einfach nur gedacht, oh mein Gott, ja, voll geil. Beim nächsten, oh ja, voll geil. Beim nächsten auch, oh, wir hatten richtig Bock. Und zwar auf jedes Match. Und das hatte ich lange nicht mehr. Wie war's denn bei dir? Ich habe im Preview noch nicht reingehört.
Also mir ging es, jetzt macht es auch keinen Sinn mehr. Also, wir sind, also beziehungsweise ich hatte auch einen sehr großen Hype. Ich hatte nicht auf jedes Match Bock. Ich hatte zum Beispiel gesagt, Cody Rhodes und Pac, ja, okay, ne? Also coole Paarung mit den vier Leuten da. Aber ist jetzt nicht so die Story, wo ich sage, oh Mann, ey, dafür springe ich aus der Buchse. Aber ich hatte ein hohes Hype-Level. Ich habe mich gefreut auf das Event. Ich habe gesagt, oh, endlich schönen Sonntag weggucken. Ich habe erst kurz überlegt, gucke ich es live. Habe ich nicht, also komplett gar nicht geschafft. Ne? 10 Uhr war ich müde und habe mir gedacht, das tue ich mir nicht an.
Ja, in deinem Alter geht das auch nicht mehr.
Ja, also das wird auch dem Event nichts bringen, wenn du da so halb hängst und nicht durchquälst, das ist dann auch kacke. Dann kannst du auch Matches nicht genießen. Also auch gerade, wenn man hier so auf die Längen guckt, man hatte großteils so Matches so um die 15 bis 20 Minuten. Also das wäre dann auch blöd gewesen. Aber ich würde sagen, wir starten direkt mal rein und wir starten mit
dem. Moment, eins müssen wir noch sagen. Wir haben nämlich eine Premiere. Wir haben zum ersten Mal eine Review, wo wir vorher, vor der Aufnahme, noch keinen Satz darüber verloren haben gegenüber einander.
Das stimmt, aber das finde ich auch immer besser. Also ich sag mal, sonst immer gute No-Holds-Bart-mäßige Gespräche vor dem Podcast. Aber gerade bei Reviews will ich ja hier mal Schnauze halten anfangen.
Ja, wäre eigentlich am besten, aber meistens kommt ja trotzdem noch ein Satz raus oder so, dann so eine leichte Tendenz. Und dieses Mal wissen wir halt gar nichts, wie der andere den Pay-Per-View erlebt hat.
Das stimmt. Deswegen, lass uns reingehen. Ich habe es gerade schon gesagt, wir starten mit dem Buy-In. Da hatten wir nämlich das Match mit Hikaru Shida und Thunder Rosa gegen Jamie Hayter und Nyla Rose. Ein Match, was auch so ein bisschen auch durch das Turnier jetzt begründet ist, durch verschiedene Paarungen. Wir hatten noch Vicky Guerrero ringside. Wir haben jetzt ja den Todestag von Eddie Guerrero gehabt, den 16-jährigen Todestag, was wir auch noch später im Event mehrfach gesehen haben, was ich eigentlich ganz schön finde. Kommen wir aber dann danach zu. Aber Vicky Guerrero, muss ich sagen, anstrengend.
Ach, oder? Nein, wie kommst du denn da drauf? Also ich gebe zu, bei dem Match hatten, eigentlich bin ich ja so ein Fan davon, wenn so ein Match anfängt, worauf ich richtig Bock habe, mache ich immer den Fernseher lauter. Mhm. Ein bisschen zumindest. Und hier war das, okay, ich mache den Fernseher ein bisschen leiser. Und es war gut. Ja. Also ja, ist halt sehr anstrengend, weil du hörst halt durchgehend diese.
Ja, also da wurde sehr viel rumgeschrien. Muss aber auch trotzdem sagen, ich war jetzt nicht sonderlich angetan von dem Match, bin ich ganz ehrlich. Also das war okay. Mir hat gerade Thunder Rosa irgendwie ziemlich gut gefallen. Die hatte ein paar coole Aktionen. Das mochte ich, aber so wirklich abgeholt hat mich das nicht. Das ist ein Match, das gucke ich und vergesse es dann auch wieder.
Ja, es war auf jeden Fall kein Match, wo ich jetzt sage, deswegen muss ich jetzt unbedingt den Pay-Per-View holen. Jetzt ist meine Stimmung ist komplett anders. Jetzt vorher war ich skeptisch, aber jetzt richtig. Es war für mich so ein Standard-Weekly-Match irgendwie. Das hättest du auch genauso gut bei Dynamite bringen können. Und ich hätte halt auch nichts gesagt. Es ist okay gewesen. Du hattest halt noch das Problem, ich kann mit Jamie Hayter gar nichts anfangen. Gebe ich halt zu, die gibt mir nichts. Nyla Rose ist ganz nett, aber du hast halt einfach nur, du hast vier Leute im Ring, wo du eigentlich nur zwei interessant findest, wirklich. Schwierig. Es war halt einfach nur, komm, lass das mal durchziehen, es ist nicht schlecht, tut keinen weh. Du siehst ein paar gute Moves und das war's.
Ja, genau. Also wir hatten noch im Match Vicky Guerrero nochmal eingegriffen, man hat nochmal Serena Deep gesehen, die dann in der Crowd stand quasi. Und dann ganz am Ende zeigt dann eben Shida den Hurricane Runner gegen Rose und pinnt sie. Sieg, das geht ungefähr 9 Minuten, das Match. Aber das war jetzt wirklich nicht besonders, bin ich ganz ehrlich. Also ähnlich wie bei dir, ist jetzt kein Match, wo ich sage, ey, jetzt muss ich es aber kaufen. Also da hatte Full Gear andere Qualitäten. Und was wir auch noch hatten, das war sogar vor dem Match, es gab noch ein Interview mit Dante Martin, der dann von Tony Schiavone interviewt werden sollte, wo dann aber die Acclaimed reinkam, ihr typisches Ding durchziehen, ein bisschen runtermachen, sagen, hier, du kannst nichts. Und dann wird eben angekündigt, es gibt ein Match mit Leo Rush und Dante Martin gegen die Acclaimed bei Dynamite. Ist eine gute Paarung. Ich sehe Leo Rush und Dante Martin sowieso super gerne.
Von ja, es ist auch gerade voll beeindruckend, wie die Dante Martin pushen. Ich meine, die Story ist ja auch nicht verkehrt, dass du halt einfach mehrere Fraktionen hast, die alle ihn wollen. Und er ist halt wirklich dieser Rookie.
Ja, wie so ein Fußballer. Wo du sagst, okay, wo signed er?
Genau so, ist unser Haaland.
Genau. Ja, nur, dass er nicht scheiße ist. Also so generell scheiße finde.
Er hat die beste Frisur.
Genau. Nee, aber das ist, also ich mag das, ich finde, der ist auch super talentiert. Muss aber auch sagen, dass ich das Tag Team mit Leo Rush auch ganz gern mag. Das hat mir auch Spaß gemacht, bei Dynamite das zu sehen. Ist eine okay Storyline, kann man aufgreifen. Aber ich will zur Main-Show kommen.
Ja, wobei, ich muss nur eine Sache hervorheben. Und das ist diesmal wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen. Gerade in der Main-Show hast du leider nicht alle gesehen. Aber in der Buy-In-Show als auch auf YouTube hat AEW alle hochgeladen, die hatte ich mir nachts schon angeschaut, die Promo-Videos, die haben sich unglaublich verbessert. Die sind wirklich richtig stark gewesen. Und wer noch nicht geguckt hat, oder wer halt nur die Main-Card guckt, empfehle ich wirklich YouTube-Channel mal gehen, da sind alle Promos nochmal zu sehen. Die sind echt gut.
Ich muss sogar sagen, ich hätte mir sogar gerne noch bei Hangman und Kenny Omega noch ein längeres Promo-Video gewünscht.
Ja, das war im Grunde genommen das halbe Video. Eigentlich ist das Video länger. Und aber sie sind auf jeden Fall, du hast gemerkt, bei den Videos, entweder haben sie jemand Neues eingestellt oder die haben sich einfach nur verbessert.
Also das war echt gut. Also generell Graphics Department, auch wenn wir später zu Hangman kommen, hat sich Mühe gegeben.
Oh, ich fand das so super. Ja, aber da kommen wir gleich zu.
Wochenende. Genau. Also wir starten mit der Card, denn unser Opening Contest ist Darby Allin gegen MJF, Maxwell Jacob Friedman. Auch eine sehr persönliche Fehde natürlich, wo dann auch MJF noch gesagt hat, hier, ich schlag Darby Allin mit dem Headlock-Takeover, also Side-Headlock-Takeover war es ja sogar. Und da war ordentlich Zunder drin, es ging darum, Darby Allin ist nicht wirklich so, ich wollte stable, ist nicht stabil, ist kein stabiler Typ.
Ist kein stable, der arme Mann.
Genau. Also MJF versucht immer so ein bisschen auf die emotionale Ebene zu spielen, ihn dann irgendwie dazu zu bringen, auszurasten, was wir auch im Match noch gesehen haben, kommen wir gleich drauf. Und Darby Allin versucht dann eher ruhig zu bleiben. Und es hieß ja eher so, ja, in einem Wrestling-Match mache ich dich platt, weil es ist eben kein No-DQ-Match, wo du ausrasten kannst. Und das hat sich gerade am Anfang gezeigt, dass das ein Wrestling-Match ist, oder?
Ja, ich fand die Geschichte sehr gut. Ich meine, Darby Allin hat ja nicht ganz Unrecht, weil es wird halt, MJF hat nicht ganz Unrecht, weil Darby Allin wird ja halt oft als, nicht Spot-Monkey gesehen, sondern halt als dieser Stuntman. Er wird darauf reduziert, aber dieses Mal ging es ja darum, das war auch in den Promos, hat ja Darby Allin gesagt, nee, ich werde ein richtiges Wrestling-Match liefern und ich werde dich im Wrestling besiegen. Und ich werde dir halt zeigen, dass ich besser bin. Und so war das auch anfangs. Und ich fand das richtig gut. Es war vor allen Dingen so, dass eigentlich beide komplett gleich auf waren. Du hast halt gemerkt, Darby Allin hat halt nichts Spektakuläres gemacht, sondern er hat halt wirklich gewrestelt, waren Wrestling-Moves. Aber MJF hatte sehr oft die passende Antwort, umgekehrt aber genauso. Also es war wirklich so wie so ein Pendel hin und her, aber komplett auf gleicher Augenhöhe.
Ja, das mochte ich nämlich auch. Also gerade am Anfang dieses Roll-Up-Konter-Ding, wo sie sich immer gepinnt haben und dann nicht und dann doch und das mit diesen Schultern und dann beide hoch und dann links und dann rechts und dann in der Mitte. Und dann wird, also generell dieses, wo sie sich da ineinander vergriffen haben, also das fand ich verdammt stark. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und man muss ja auch sagen, das kennt man auch von einem MJF nicht, so eine Art zu wrestlen.
Nein, ich meine, MJF kann wrestlen, aber MJF kann vor allen Dingen Stories erzählen. Aber er ist halt eigentlich jetzt nicht der absolut perfekte Wrestler oder sonst was. Und hier hat er halt abgeliefert. Hier hat er gezeigt, dass er mehr kann. Ich finde auch, dass beide eine irre gute Chemie haben.
Jo.
Also das war halt wirklich sehr flüssig. Und du hast halt auch gemerkt, diese Choreografie, die hatten das alle im Kopf. Das Timing war richtig. Und was du halt sagst, richtig, wo die sich festgehalten haben, im Grunde genommen, ohne sich so loszulassen, eine Aktion nach der anderen, und halt hin und her. Du hattest halt dadurch einen sehr guten Spannungsbogen und vor allen Dingen Fluss im Match.
Ja, also das mochte ich auch ganz gerne. Und weil gerade am Anfang hattest du eben dieses, obwohl, warte, ich muss kurz die Chronologie brechen und sagen, den Entrance von Darby Allin, den fand ich cool, das sah cool aus, aber verstanden habe ich den nicht. Also was damit gesagt werden sollte.
Ich hab's einfach mal so gedeutet, dass er halt dieser Stuntman war. Ich meine, ein Typ mit einem MJF-Papier vorm Gesicht ist eingestiegen und er hat den halt hinter sich gelassen, hat den Wagen gecrashed wie ein Stuntman, hat den Wagen angezündet wie ein Stuntman, hat das aber hinter sich gelassen und ist dann zum Ring gekommen. So habe ich es gedeutet.
Ja, also wie gesagt, kann man ja frei interpretieren. Ich war in erster Linie verwirrt, habe gesagt, ja, sieht cool aus, schwarz-weiß. Hab mir gedacht, hätte auch mal Bock, mit so einem Auto irgendwo durchzubrettern. Aber sonst, ja.
Und einfach mal so irgendwelche Passanten aufnehmen und dann einfach einen Wagen crashen.
Ja, genau.
Kann man schon mal machen.
Das fand ich dann aber noch komisch. Aber ist jetzt letztendlich auch egal. Und nach dieser Wrestling-Phase, die wir hatten, gab es dann ja auch schon viele auch ekelhafte Aktionen. Wenn ich daran denke, zum Beispiel den Coffin-Drop, der daneben ging, auf den Apron.
Alter.
Der Tombstone, also der Piledriver auf den Apron von MJF gegen Darby Allin, da waren schon ganz fiese Bumps bei, oder?
Ja, richtig. Also es waren auch viele, wo ich einfach, oder wo wir auf der Couch saßen, einfach nur sagten, verdammt, ey, das tut doch richtig weh, oder mach das jetzt bitte nicht. Und dann haben sie es doch gemacht. Und das ist halt, ja, es wurde im Grunde genommen immer intensiver. Was mir aber sehr gefiel, und das geht halt über dieses Intensive hinaus, war einfach die Geschichte dabei, weil eigentlich hat Darby Allin immer Schaden am Rücken genommen. Durchweg. Die Aktionen, die er macht, sind primär mit dem Rücken und er hat immer mehr den Rücken bearbeitet, auch gerne. Umgekehrt war es wiederum, dass MJF halt viel mit seinem Knie gearbeitet hat und das immer mehr malträtiert wurde, aber er musste es einsetzen, um halt Schaden zu verursachen. Und so hatten beide im Grunde genommen im Laufe des Matches eine immer größere Schwachstelle. Bei Darby halt, wie gesagt, der Rücken und bei MJF das Knie.
Ja, besonders was mir noch aufgefallen ist, es gab ja auch diese Powerbomb von MJF, wo er dann Darby Allin auf sein eigenes Knie powerbombt, was auch ekelhaft wehtun muss.
Oh ja.
Was ja beides quasi verbindet, dass MJF mit seinem Knie angegriffen hat und Darby Allin den Bump auf den Rücken nimmt. Das war auch ganz fies. Was ich auch noch mochte, war dann zum Beispiel, wo sie sich dann wieder irgendwann in der Mitte des Matches gegenseitig eingerollt haben und auf einmal haben sie sich so im Kreis gerollt. Das war einmal dieses 1-2, 1-2, 1-2. Dann haben sie einmal so eine ganze Runde gedreht und ist ein bisschen quatschig natürlich, gerade in so einer ernsten Feder. Du hast auch gemerkt, die Crowd findet es komplett geil und ich sag, wie es ist. Ich fand das auch schon irgendwie geil.
Ja, ich find's auch super. Für mich ist es auch kein Widerspruch in sich. Ich kann halt auch Comedy haben, wenn sie halt nicht so plump ist und nur eine Nuance darstellt. Und hier war es ja wirklich so, ja, es war halt lustig anzusehen, aber trotzdem war das halt zeitgleich so, ich lass dich nicht los und du lässt mich auch nicht los. Und da war halt diese Spannung da, die sie beide immer mehr erzeugt haben. Wer bleibt denn jetzt auf der Matte mit den Schultern? Die Nearfalls wurden ja immer enger.
Ja,
das stimmt. Aus dem Nichts. Und du hast halt wirklich gedacht, ey, warte mal, das kann hier eigentlich jeder Move kann es sein. Und ich sehe es nicht unbedingt.
Ja, also apropos, die Nearfalls wurden immer enger. Es gab dann ja auch den Code Red von Darby Allin. Und da war kurz, wo ich dachte, oh, könnte es das gewesen sein? Weil das war ja super knapp. Also es war ein richtig schöner Nearfall. Das mochte ich da ganz gerne. Dann gab es ja auch den Coffin Drop nach draußen, der so okay aussah, muss ich sagen. Der war ein bisschen zu kurz, war dann doof. Und dann soll es ja nochmal im Ring den Coffin Drop geben, der dann aber auch mit den Knien geblockt wurde. Also MJF setzt wieder sein Knie ein, nimmt natürlich trotzdem auch Schaden, weil es schon bearbeitet ist. Und Darby Allin fällt eben auf die Knie, mit dem Rücken auf die Knie, auch fies. Und dann kam ja der Eingriff, also in Anführungsstrichen die Eingriffe von Wardlow, von Sean Spears und vom Stinger, der dann sagt, so nicht Kollegen.
Nee, die beiden kämpfen schön untereinander alleine.
Ja, also die drei quasi. Also Wardlow war.
Nein, ich meine, die beiden im Ring sollen schön alleine kämpfen. Ich sorge dafür, dass keiner zum Ring kommt. Ich vermöbel euch und damit im Ring Ruhe ist. Und dadurch hast du ja auch eine höhere Spannung, weil MJF gewinnt halt oftmals durch Eingriffe oder durch Unterstützung. Und dadurch hast du halt die Gefahr für ihn erhöht, beziehungsweise die Siegeschancen für Darby Allin, weil dann kann er jetzt halt eigentlich theoretisch nicht mehr unfair aus der Nummer raus.
Ja, und wie fandest du den Eingriff? Weil ich hatte bei Discord gelesen, ich glaube, es war der Oliver, wenn nicht, dann tut's mir leid. Ich glaube, er hatte geschrieben, dass das ein bisschen blöd fand, da dann ja der also doof formuliert jetzt, böse formuliert, der alte Mann Sting dann eben die zwei jungen Typen da abfertigt. Aber ich habe mir gedacht, ja, aber der kommt halt von hinten mit dem Baseballschläger.
Also, ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt auch mein Argument gewesen, wenn mal der Kampf von hinten den Baseballschläger trifft einen, dann den nächsten, dann nimmt er noch den Stuhl und haut da voll zu. Das heißt, er hat ja die ganze Zeit eine Waffe gehabt.
Ja, also, ne? Also deswegen der auch, also dann würde er mich auch abfertigen. Also der würde mich auch so abfertigen, ne? Aber mit dem Baseballschläger noch mal mehr.
Ja, höchstwahrscheinlich. Nein, das war vollkommen okay. Mich hatte nur ein bisschen eher gestört, dass die Regie das zu spät gescheckt hatte.
Ja.
Und dadurch hast du das gar nicht erst richtig gemerkt, beziehungsweise du hast dann gemerkt, am Publikum war irgendwas und so, was ist da los? Nein, aber wie man das aufgelöst hat, war okay. Es war vor allen Dingen nicht zu lang. Es hat halt nicht diesen Fokus vom Match weggenommen.
Nee, das, also gefühlt waren es, also ich weiß nicht, wie lange es war, aber gefühlt waren es 20 Sekunden.
Ja, also das war vollkommen hin, okay.
Ja, haut sie beide kurz einmal kaputt. Wardlow liegt schon, weil es ein bisschen zu spät rübergeschalten wurde. Dann kriegt Sean Spears den Schlag in den Rücken, fertig. Und das fand ich passend.
Und ja, vor allen Dingen, es nimmt ja diesen Moment, dass du halt als Fan denkst, wenn Darby pinnt, dann so, ah, gleich kommen die beiden doch eh irgendwann raus. Nee, die kommen ja, jetzt genau. Nicht mehr raus.
Genau, also du nimmst es dann, also man rechnet ja damit, aber dadurch wird es dann so weggenommen, dass du sagst, okay, das Ding ist jetzt schon mal fertig. Und MJF geht dann nach draußen, holt sich das Skateboard mit seinem angeschlagenen Knie, stützt sich darauf ein bisschen ab und versucht dann das, was ich schon eingangs angesprochen habe. Er will dann MJF provozieren und sagen, komm, jetzt schlag doch zu, hau mich mit dem Skateboard. Also ein bisschen den DQ-Sieg holen. Aber Darby Allin gibt das Skateboard dem Ref. Und dann dachte ich erst, es kommt ein Low-Blow. Aber es kommt keiner, sondern es kommt anders, David.
Es kommt anders. Du darfst schon weitererzählen, mach ruhig.
Okay.
Du hast David, alles aufgeschrieben.
Genau, weil David hat keine Notizen und ist nicht informiert wie ich.
Ja, Moment, ich bin informiert, aber ich gehe jetzt eher auf die Emotionen gleich ein.
Okay. Also, was jetzt kommt, ist nämlich relativ unemotional. Es gibt nämlich einen schönen Schlag ins Gesicht mit dem Diamond Ring von MJF. Und dann gibt's den Side Headlock Takedown, heißt das, glaube ich. Side Headlock Takedown.
Side Headlock Takedown, jo, war richtig. Ja.
Und 1, 2, 3. Side Headlock Takeover übrigens, sagt mir das Internet.
Ja, ich weiß richtig. Takeover ist ja, weil er den über die Schulter mitgeworfen hat und im Side-Headlock, weil er den so gehalten hat. Ja.
Und dann gibt es eben 1, 2, 3. MJF gewinnt. Unfair natürlich. Ja.
Mehr noch. Er hat sein Versprechen eingelöst. Er hat ja noch vorher sich extra so ankündigen lassen.
Genau.
Dass er Darby Allin im Side-Headlock besiegen wird, wo einfach jeder denkt, hey, bei so einem Move, nee, bestimmt nicht. Ist am Ende so, doch. Ist so. Ich fand das super. Ich fand auch gut, dass durch diesen Eingriff hast du ja sonst diese Standardsituation, okay, Darby Allin ist abgelenkt, jetzt kriegt er erstmal einen drauf. War dieses Mal nicht so. Das hatten sie erstmal richtig gut gelöst. Also hast du gedacht, okay, er macht doch nicht diesen Fehler. Er hat doch die Chance, MJF zu besiegen. Aber der ist halt vorbereitet, greift in seine Buchse, wo er natürlich immer einen Ring hat. Ich frage mich, ob das beim Wrestling nicht unangenehm ist. Aber was anderes, er haut zu. Ja, es passt, weil es passt dahingehend, dass einfach MJF dieser super clevere Typ ist, aber andererseits auch zu Darby Allin, weil er hat ja im Grunde genommen den Fehler gemacht. Er hat halt zu lange gezögert, also das Skateboard hatte. Er hat im Grunde genommen nicht verloren, weil er schlechter ist, sondern weil er halt Skrupel hat, im Gegensatz zu MJF.
Ja, beziehungsweise er hätte einfach schneller das Skateboard abgeben sollen und sagen, hier, pack's weg.
Genau, und er hat einfach immer dieses, die Geschichte war ja, dass MJF ja gesagt hat, ich bin in deinem Kopf drin, Darby Allin, nein, du kommst nicht in meinen Kopf rein. Doch war er, genau in diesem Moment, im Finish.
Ja, und das war dann eben die Chance, die er genutzt hat, der Ref packt das Skateboard weg, bums, gibt den Schlag. Ist aber so eine Sache, wo man dann denken kann, Fehde geht weiter, oder?
Ja, ich bitte drum. Also ich nehme es erstmal vorweg, es war eines unserer Lieblingsmatches. Ich fand das unfassbar gut. Und ich hatte danach eher Sorgen vom Finish. Ich höre es raus, du magst das Finish nicht. Ich fand das, es hat alles Sinn ergeben. Und ich mag im Wrestling, wenn ich am Ende da sitze und sage so, okay, es war vielleicht nicht das der Ausgang, den ich wollte, aber es macht Sinn. Ich verstehe, was ihr mir da erklärt habt. Ich verstehe die Geschichte während des Matches, die halt wirklich richtig gut erzählt wurde. Es gab zwei, wie wir halt schon sagten, dieses gleich auf Wrestling-Niveau, dann aber halt die Geschichte mit Rücken versus Knie quasi. Das war richtig gut. Das war ein unfassbar starkes Match, wo ich nur dachte, ja, die Matches danach haben ein Problem. Das wird schwierig. Also ich war begeistert und ich fand das super. Von mir aus kann die Fehde gerne weitergehen, weil die emotionalisiert mich und ich möchte auch wissen, wie es weitergeht.
Ja, also ich weiß noch gar nicht, warum ich das, also was heißt nicht mögen, klingt viel zu hart. Ich war dann so, ah, okay, ja gut, dann ist es jetzt eben so vorbei. Und es ist, wie du sagst, es macht alles Sinn, es passt. So, Darby Allin sieht ja auch nicht mal schwach aus. Der hat eben dann diesen einen Moment dann gezögert. MJF war in seinem Kopf drin, das passt zur Story. MJF ist wieder am Schummeln, das passt zur Story. Also, das macht alles Sinn. Ich hätte mir nur keine Ahnung. Also, das ist halt schon gut. Und ich war dann irgendwie überrascht und habe mir gedacht, ah, okay, jetzt ist es also so vorbei. Obwohl es alles Sinn macht.
Ja, ich glaube auch mental. Ich im Kopf hatte ich drin, Darby Allin gewinnt. Er muss halt einfach, es muss jetzt diesen Payoff geben, diese Victory über diesen Bully. Jo, mach es. Aber genau das wurde mir nicht gegeben. Und gleich im ersten Match der Card, wo ich dann denke, oh, ich sollte mir vielleicht doch nicht so sicher sein bei den Ausgängen der Matches.
Ja. Und ich fand auch, das war ein schöner Opener. Der hat Bock gemacht.
Das war mega. Gut,
das war stark. Also generell zwei super junge Talente, ne? Also die sowieso schon vieles auch erreicht haben und noch viel erreichen werden. Ich glaube, da gibt es gar nichts drüber zu diskutieren. Also
was man noch sagen muss, ey, 22 Minuten, das verging ja wie im Fluge.
Das stimmt. Also hat sich angefühlt so wie so ein 15-Minuten-Match.
Ja.
Also das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich.
Ja, wir waren super unterhalten. Also das Match war Hammer und ich hatte auch ehrlich gesagt richtig Adrenalin. Und wir saßen auch, und woran ich das halt gut merke, bei meiner Frau, die hat am Ende einfach nur gesagt, oh nein. Und ich dachte, ja, du bist drin.
Ja, komm, weiter geht's. Wollte ich gerade sagen. Kommen wir zum nächsten Match. Da geht's nämlich Tag-Team-Action und zwar um die AEW Tag-Team-Championships. Die Champions, die Lucha Bros, verteidigen gegen FTR, Cash Wheeler und Dax Harwood. Ich muss zuallererst sagen, ich fand den Lucha Bros Entrance ein bisschen peinlich.
Den fand ich nicht halt verstanden.
Also diese 5 Soldaten da und auf einmal kommen dann da die Bomben runter und dann ist da Wasteland, alles ist irgendwie kaputt und dann kommen die Lucha Bros da raus und also ja, fand ich irgendwie doof.
Also ich mag Special Entrances, nur hier hatte ich das Problem, dass ich nicht verstanden habe, was man mir da gesagt hat.
Ja, also ich wusste es halt einfach nicht. Ja. Ich habe mir auch gedacht, aber also wozu denn jetzt auch? Also das, ja. Aber sowas ist ja auch immer subjektiv, ne?
Falls es einer weiß, bitte in den Kommentaren schreiben, was die da erzählen wollten mit diesen Entrance.
Ja, ganz genau. Also, aber Entrance, lassen wir jetzt mal Entrance sein. Wie kommt's zum Match? Und was ich muss sagen, als es angefangen hat, ne? Die haben ja in den ersten 30 Sekunden haben sie direkt Vollgas gegeben und ich war so, geil, schön auf die Schnauze, Action, das liebe ich ja auch gerade bei dem Ray Phoenix, wo ich sag so, okay, jetzt richtig Tempo, 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 aber es ist eben FTA natürlich und dann wurde gefühlt 4 Minuten Tempo rausgenommen. Es wurde langsam getaggt, es wurde das und hin und her und habe ich mir gedacht, ach Mann, ich will doch diese Action sehen.
Das fand ja, ich ein bisschen schade. Ich nehme es vorweg, ich fand das Match mega. Ja, du wirst das ja gleich, glaube ich, noch zweimal von mir hören. Ich fand das unfassbar gut. Ich finde auch, FTA ist halt eines der besten Tag-Teams. Ich weiß, du magst es nicht so, aber ich liebe einfach die Art, wie sie als Team fungieren, wofür sie stehen. Sie sind halt eben wirklich die nicht schön wrestlen, die wollen dich auch nicht unterhalten, die wollen nur gewinnen. Und das als Team. Und was ich bei denen immer fantastisch finde, ist, wie die zusammen als Team interagieren. Das ist ein bisschen klassisches Wrestling, aber zeigt gleich auch mit einer Wucht und Dynamik. Mir gefällt das, weil das ist einfach, FDA gewinnen oft nicht, weil sie die Besseren sind, sondern weil die Cleveren sind. Und die größte Waffe, die Lucha Bros haben, ist die Geschwindigkeit. Also macht das, dass die Geschwindigkeit erstmal rausgeht und halt die Kontrolle.
Ja, klar macht das Sinn. Nur dann, also mir hat das Match auch sehr gut gefallen, was aber daran liegt, dass ich die Lucha Bros super gerne sehe, ne? Also das ist halt nicht, immer so die Sache dabei. Aber auch da, was du angesprochen hast, was mir extrem gut gefallen hat in diesem Match, anders. Also ich finde, wir hatten jetzt ja zwei Two-Man-Tag-Matches auf der Card. Also beide lasse ich jetzt mal raus. Wir hatten jetzt eben das Match hier und dann später noch Pac und Cody gegen Black und Andrade. Und hier hast du gemerkt, hier kämpfen zwei Teams gegeneinander. Und das hast du ja die ganze Zeit gemerkt. Es gab verschiedenste Tag-Team-Aktionen, es gab verschiedenste Konter, wie man irgendwelche Sachen gemacht hat, zum Beispiel diese Assistant Cannonball, wo sich dann Ray Phoenix auf den Boden legt und dann Penta so Cannonball-mäßig in die Gegner nochmal reinschießt, die doppelten Submission-Moves, solche Sachen, also FTA, die sich immer wieder gegenseitig helfen, irgendwo rausholen, also das ist dieses Tag-Team-Wrestling, was ich super gerne sehe.
Wenn du ja, merkst, definitiv.
Da kämpfen jetzt nicht 4 Einzelleute, sondern nee, da kämpfen gerade wirklich 2 gegen 2 und das hast du hier krass gesehen, meiner Meinung nach.
Ja, genau. Ich meine, die haben ja auch als Team für sich gesehen, haben beide halt eine unglaubliche Chemie zum Tag-Team-Partner. Also absolut. Das ist halt unfassbar, wie, nicht nur, weil es flüssig ist, sondern einfach, es wirkt so, ja, natürlich. Es ist so glaubwürdig. Ja, ich sehe an den Moves, die ihr macht, dass ihr euch halt ewig kennt. Da stimmt jedes Timing, die Einsätze stimmen. Man unterstützt einander, wobei das halt unterschiedlich ist. Bei Dex und Cash ist es halt eher, die unterstützen sich taktisch, während es bei Lucha Brothers oft ist, dass die sich emotional unterstützen. Dass sie quasi im Herzen nicht wollen, dass der andere geschädigt wird. Und da sind halt viel mehr Emotionen im Spiel. Und das ist halt dieser Kontrast der beiden, fand ich, kam in diesem Match super raus. Und mal davon ab, dass Wave Phoenix, er ist auch nicht von der Welt, oder?
Ey, Alter, ne? Also zum einen natürlich ganz am Anfang vom Match, was er ja schon häufiger gezeigt hat, wenn er auf dem Seil steht und dann versucht ihm jemand die Beine wegzuziehen, er springt hoch, landet dann auf dem mittleren Seil, springt wieder hoch, zeigt ein Springboard. Schon da bin ich so, sag mal, Physik schon mal was davon gehört.
Und später aber, der schlimmere Move doch.
Und dann später der Move, wo ich nochmal zweimal zurückgespult habe, weil ich es nicht gecheckt habe, wo dann eben auf Seil springt, auch so ohne Hände, springt dann auf Seil, läuft 4 Schritte auf mit einem verteilten Kick und ich denke mir, was?
Ja, wie geht das? Er ist ja auf diesen Turnbuckle gesprungen, aber mit dem Rücken zum Ring, dann aber auf den Turnbuckle nochmal den Turn gemacht, damit er anders steht. Und dann rennt er über dieses Seil und kickt dann noch. Ich weiß nicht, wie das geht.
Ey, also wirklich, ich verstehe das auch nicht.
Der ist nicht normal. Also Physik gibt es für den nicht.
Ja, also wirklich jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich, bin ich so unfassbar froh, dass ich die so oft live sehen durfte, ne? Also, also auch ein Penta ist natürlich geil, ne? Auf seine andere Art und Weise ist er geil. Aber ein Ray Phoenix, der ist so unfassbar talentiert, ne?
Also ja, natürlich, also Penta ist für mich immer der Brutale von den beiden und Way ist halt einfach der, diese unglaubliche Akrobatik an den Tag legt und ja auch so halsbrecherisch einfach agiert. Ich fand übrigens hier auch gut, dass gerade das von Penta macht ja halt gern dieses Sierra Niero.
Miedo, ja.
Miero, Entschuldigung.
Miedo, mit D.
Miedo, dass er dabei halt eigentlich öfters von FDA genau getroffen wurde. Ja. Also im Grunde genommen jedes Mal, wenn Lucha Brothers irgendwie was provozieren wollten oder ein bisschen Dominanz zeigen wollten, war das immer genau der Fehler. Das durfte nie passieren. Da haben sie immer einen drauf bekommen.
Ja, das stimmt. Ich muss aber sagen, dass ich es generell gut finde, dass ich in den Verlauf von AEW sich Penta damit mehr zurückhält. Weil ich kann mich noch an Karat-Matches erinnern, wo er es gefühlt 80 Mal gemacht hat.
Nee, das ging mir dann auch auf den Keks, wenn es zu viel ist. Aber hier war es genau richtig. Es ging halt um diese Machtdemonstration. Wenn es kam, da war es halt wirklich, um halt Dominanz zu zeigen. Und das passte für mich. Und generell, wie gesagt, ich fand das Match super. Ich fand auch dieses Ende, das war so FDA, mehr geht FDA gar nicht. Und das war so klug und es macht Sinn.
Ja, warte ganz kurz, also bevor wir zum Ende kommen. Wir hatten ja noch diesen einen ganz, ganz krassen Nearfall, wo dann eben Ray Phoenix auch mit dem AAA-Belt angegriffen wird und der Refs gerade nicht sieht. Dann gibt's einen Two-Count, den fand ich sehr krass, weil ich dachte, okay, das könnte es jetzt auch gewesen sein.
Genau, klassisch wäre eigentlich der Ende gewesen.
Genau. Wir hatten noch von Harwood die Tres Amigos, beziehungsweise die zwei Amigos, weil er nicht durchgekommen ist. Danach hat dann Pentagon das nochmal gezeigt, die Tres Amigos auch wirklich komplett. Mit dem Frog Splash auch hier nochmal ein Tribute an Eddie, was ich auch wiederum schön fand. Und also ich habe es nicht gelesen, aber ich kann mir vielleicht, das ist eine Sache, woran sich vielleicht manchmal Leute stören können und sagen, das wurde hier so viel gemacht und alles. Und ich muss sagen, es ist halt der Pay-Per-View am Todestag, 16 Jahre her. Ich finde das, also, ne, das zeigt immer noch, wie wichtig dieser Mann ist.
Ist das nicht eigentlich auch Todesort gewesen?
Ja, auch, genau, Todesort auch. Also auch Minneapolis war auch Todesort.
Ich fand das gut, vor allen Dingen, weil es halt öfters war. Ich fand auch gut, dass FDA haben das ja vorher schon angedeutet. Also sie haben ja auch diesen Eddie-Move quasi, diese Bewegung gemacht.
Ja, genau. Also
das, und dann halt, das will ja keiner sehen, das ist halt frech. Das, auch die Aktion an sich, das willst du von einem Heel nicht sehen, aber ich fand es während des Pay-Per-Views, es kam halt öfters vor, aber jedes Mal war doch gut. Das ist doch mal was, wie du sagst, fürs Herz.
Ja, genau. Dann gab es eben noch einmal den Fear-Factor von Lucha Bros, wo es dann erst nur noch einen Two-Count gab. Und dann letztendlich, was ich nicht mochte, beziehungsweise, nee, was heißt nicht mochte, was ich nicht verstanden habe, war der Sinn hinter diesem Maskending.
Soll ich den erklären?
Ja, bitte.
Dex war eigentlich der legale Mann im Ring. Er war aber auch angeschlagen. Das heißt, eigentlich ist die Niederlage, die war vorprogrammiert. Nochmal, und dann war es das für ihn. Und Er hat sich dann rausgerollt aus dem Ring und dann die Maske aufgesetzt von den Los Super Juanas. Und Cash hat dasselbe gemacht. Und so, und jetzt hast du aber halt den Nachteil, den es halt im mexikanischen Wrestling gibt. Du weißt ja nicht, wer da unter der Maske ist, wenn du nicht halbwegs aufmerksam bist. Natürlich könntest du dann Tattoos sehen, aber hey, ist Wrestling, geh mal drüber hinweg. Du siehst es an den Gesichtern. Und er hat auch die Maske aufgesetzt und er ist dann in den Ring rein. Ja, okay, jetzt wurde er gepinnt. Aber erstmal wäre die Chance gewesen, dass er halt sich durchsetzt. Er hat ja nochmal einen Moment gehabt, wo du dachtest, okay, jetzt kommt er in die Offensive. War nicht so, er hat verloren. Aber FDA haben jetzt die Chance, im Nachhinein zu sagen, guck mal, das war kein legaler Sieg. Das war, eigentlich hätte der gar nicht zählen können, wir wollen ein Rematch. Ja, das passt halt klar zu FDA total, weil die haben gemerkt, wir sind in der Defensive, wir sind echt dabei zu verlieren. Jetzt gehen wir schon mal Plan B, falls wir verlieren, nehmen wir die Masken und setzen den einen, der nicht legal im Ring ist, um halt im Notfall sagen zu können, hör mal, nee, wir lernen aus unseren Fehlern, wir wollen noch ein Match haben und dann bereiten wir uns anders drauf vor.
Ja, verstehe ich alles, macht auch Sinn, ist auch eine schlaue Aktion. Mein Problem dabei war, dass dann Wheeler so schnell abgefertigt wurde, dass ich mir gedacht habe, ist quasi scheißegal, wer drunter steckt. Also, das war so ein bisschen mein Problem dabei. Dieses so, ja, ist egal, so, wir machen sie sowieso platt. Das wirkt dann nicht mehr so besonders, also, dass er nur noch reingeworfen wurde zum Pin.
Ja, ich hatte
es auch sein kann, was dann immer noch ein schlauer Move ist, natürlich. Aber ich fand es dann, das wirkte dann so, weiß ich nicht, das wirkte komisch. Also ich verstehe es und letztendlich ist es ein schlauer Move zu sagen, hier, setz die Maske auf, lass dich pinnen, ne, alles gut. Aber es wirkte auf mich so, dass er dann, als sie die Masken aufgesetzt haben, haben sie gesagt, alles klar, wir verlieren jetzt.
Ja. Das habe ich auch genau so gedeutet. Also, dass man halt gesagt hat, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir verlieren. Wir sind, also dass man realisiert hat als FDA, wir sind unterlegen. Das Ding wird nicht gut enden. Vielleicht haben wir noch mal eine Chance. Geh rein, versuch es noch mal. Aber vielleicht schaffen wir es nicht. Ich bin zu angeschlagen. Und deswegen macht man das um den Weg, um halt sich weiterhin diese Chance durch sein Cleveres auf den Titel zu erhalten.
Ja. Also ich mag die Intelligenz dahinter. Nur auf der anderen Seite mag ich nicht, dass man dann so schnell das Match abschenkt und sagt, okay, wir haben jetzt verloren.
Ja, das ist ein bisschen so, wie wenn jemand ein absichtliches DQ macht.
Ja, oder also, das ist zwar doof, so Fußball, wenn du 4-0 hinten liegst, musst du ja nicht zwingend verlieren, ne? Aber also, ich verstehe es, ist der Sinn dahinter, die Dingens, also FDA wirkt wieder schlau, ist okay, finde ich passend, nur mich hat da so ein bisschen gestört, dass du dann selber sofort sagst, okay, wir haben keine Chance mehr, machen wir halt so weiter.
Ja, er hat ja noch versucht, eine Offensive zu greifen, aber die beiden waren halt komplett die haben dieses Momentum gehabt, die Lucha Brothers. Und er hatte dann einfach keine Chance mehr. Das war's dann. Ja, ich kann es absolut verstehen, wenn es jemanden stört. Ich saß auf der Couch und ich musste halt einfach grinsen, als ich schon sah, von wegen, ey, warte mal, das ist doch nicht der Richtige.
Gut, haben wir die Kommentatoren 4000 Mal gesagt, ne?
Ja, das haben die auch gut gemacht. Also ich fand das auch wichtig, weil ich glaube, als Zuschauer musst du halt schon das erklärt bekommen nochmal.
Auf jeden Fall. Also weil, ne, also klar, wie gesagt, Tattoo auf dem Rücken oder sowas, aber ist schon besser, wenn es dir dann gesagt wird. Nur ist, also gefühlt wurde mir das dann 8 Mal ins Ohr geschrien. Das ist der Falsche, aber gut. Muss ja auch der
Letzte. Aber dann vergisst du das zumindest nicht.
Ja, muss ja auch der Letzte verstehen. Muss trotzdem sagen, auch hier, ich persönlich bin trotzdem kein FDA-Fan, weil das ist eigentlich ganz gut, was du vorhin beschrieben hast. Die sind eben nicht da, um dich zu unterhalten, sondern um zu gewinnen. Aber ich eben, in meiner Rey Mysterio hat den Rumble 2006 geil gewonnen, sag ich dann, ich will halt unterhalten werden. Und deswegen tue ich mich mit denen immer schwer. Aber gerade für so Faces, wie dann zum Beispiel auch die Lucha Brothers, sind FDA dann auch dankbare Gegner, ne?
Ja, man muss ja auch sagen, FDA ist ja nicht so, dass sie jetzt nur zum Beispiel Schläge und Tritte machen und mal einen Bodyslam, sondern die können richtig gut wresteln. Also, ja. Wenn die Moves auspacken, da sind auch echt einige spektakuläre dabei, aber sie legen es halt nicht drauf an. Und ich mag es bei dieser Match-Ansetzung sehr, dass so zwei komplett konträre Teams aufeinandertreffen.
Das stimmt. Also sowieso, das war unterhaltsam, das war schönes Tag-Team-Wrestling. Ich liebe schönes Tag-Team-Wrestling. Also auch gerade, wenn ich dann sage, bei WWE sieht man das viel zu selten, was ja auch teilweise einfach stimmt. Also hier merkst du wirklich, da kämpfen 2 gegen 2. Das war gut, das war unterhaltsam. Und es ist so, wie du sagst, FTA wird jetzt sagen, ey, hier, ihr habt den Falschen gepinnt, wir wollen unser Rematch. Und darauf werde ich mich auch freuen. Also ohne Wenn und Aber.
Jo.
Das ist ganz gut. Kommen wir zum nächsten Match, was ja erst anders geplant war, aber dann eben John Moxley sich in Therapie begeben hat. Und deswegen bekommen wir jetzt Bryan Danielson gegen Miro im AEW World Title Eliminator Tournament um den Number One Contender Spot Finale. Wie war da so dein Hype? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil man hat, also wir haben ja alle schon stark damit gerechnet, okay, wir kriegen Mox gegen Bryan.
Ja, darauf ist eigentlich hinausgelaufen. Mit Miro war eine Notlösung. Allerdings gebe ich offen zu, ich war ziemlich gehypt, weil ich mochte gerade die letzten beiden Promo-Videos von Miro total. Dieser Psycho-Charakter, vor allem dieser absolute Zerstörer. Also der halt auch einfach ganz eiskalt die Promo damit beendet, dass er Daniel Bryan sagt, dass du halt im Gegensatz zu mir deiner Frau dann nicht mehr Gute Nacht sagen kannst oder sonst was. Das war halt schon so eine Ansage nach Motto, ich töte dich.
Und das stimmt.
Ich finde Miro momentan super interessant, hätte ich nicht gedacht. Vorher war das so, ja, ist okay, aber jetzt finde ich ihn gerade einfach mit dieser Skrupellosigkeit und Überheblichkeit und auch dieses Gerede über seinen Gott und so, der dreht halt komplett am Rad. Und das ist für mich sehr interessant und ich nehme es schon mal vorweg, es war mit Abstand Miros bestes Match bei AEW. Und ich habe das Match erlebt, wie ich eigentlich nie Matches erlebe. Ich war komplett ruhig. Aber das positiv. Habe ich irgendwann gemerkt, so nach 10, 12 Minuten habe ich gedacht, ich gebe keinen Mucks von mir. Weder so von, ist das geil oder ist das schlecht und oh mein Gott oder sonst was. Ich habe keinen Mucks von mir gegeben, weil ich so gebannt war von diesem Match. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Es hat mich halt wirklich total fasziniert, was die beiden da im Match gemacht haben. Und zwar nicht nur Daniel Bryan, sondern auch Miro. Ich fand Miro unfassbar beeindruckend.
Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es, also von dem, was ich gesehen habe natürlich, das beste Miro-Match war. Ich bin absolut kein Fan von Miro. Ich gehe auch so weit, dass ich sage, ich persönlich finde ihn richtig langweilig und ich finde auch die Promos schon auch scheiße. Und die gefallen mir nicht. Und deswegen bin ich auch ein bisschen voreingenommen ins Match angegangen und habe mir gedacht, ja, mal gucken, was das so wird. Weil ich kann absolut wertschätzen, was der Typ für eine Arbeit in seinen Körper steckt und krass oder sowas. Aber diese Promos und auch hier mit My Wife, das finde ich alles uninteressant. Bin ich ganz ehrlich. Deswegen habe ich gedacht, dann zeig doch mal, ne? Und muss ganz klar sagen, dass ich hier sehr, sehr positiv überrascht wurde. Das ist auch so ein Match, da hat man sich, also ich mir zumindest notizenmäßig weniger aufgeschrieben, weil es gab nicht diese Spots, wo du sagst, oh krass, da kam das, sondern das hatte einen schönen Wrestling-Match-Fluss. Also es gab da natürlich gerade auch durch Bryan, übrigens, mir ist aufgefallen, einfach Bryan sagen ist das Einfachste, weil bei WWE Daniel Bryan, jetzt Bryan Danielson, liege ich immer richtig.
Kann ja, Bryan ist am besten.
Ja, das ist so mein Profi-Trick. Und also klar, dann Bryan natürlich viel durch Submission-Moves, durch irgendwas Technisches, Miro ganz häufig durch Kraft, durch Gewalt. Also wenn ich jetzt auch, ich springe jetzt diesmal ganz weit, wo er dann auch irgendwann von Bryan gesagt hat, so, komm, schlag mich, tritt zu, die Arme hochnimmt und sagt, tritt zu. Und dann drei Tritte nimmt und einmal selber zutritt und Bryan wieder auf dem Boden liegt. Also diese Überheblichkeit, diese Aggressivität, aber dann auch dann immer wieder diese Underdog-Mentalität von einem Bryan, auch wenn wir natürlich alle sagen, ey, Bryan gewinnt das natürlich, ne, klar. Aber man hat es trotzdem geschafft, während des Matches, dass du denkst, aber vielleicht nicht.
Ja, genau, das war's. Und das war sogar, dieses vielleicht nicht kam zwischenzeitlich sehr hoch bei mir. Also wo ich echt dachte, oh mein Gott, die machen es wirklich, Miro gewinnt das Ding. Was mir halt gefiel dabei ist, du hast halt diese klassische Kombination, dieses David gegen Goliath, wo du einfach sagst, okay, ich kenne diese Art Wrestling-Matches, passt. Hier war eine Kleinigkeit anders und das rechne ich beiden total hoch an. Es war halt nicht nur so, dass Miro der Stärkere war, sondern er war halt irre gut vorbereitet. Im Grunde genommen bestanden die ersten 5-6 Minuten daraus, dass Daniel Bryan, oder nee, eigentlich schon länger, dass Daniel Bryan immer Danielson. Entschuldigung, sagen wir Bryan.
Also, wie geil, als würde ich mit JR podcasten, hat nämlich auch den gleichen Fehler mehrfach gemacht.
Ja, aber ich bin auch genauso alt. Okay, sagen wir Bryan. Das Bryan hat ja so gewisse Move-Abfolgen. Und die Geschichte war eigentlich, dass sobald Bryan irgendeine dieser Move-Abfolgen gestartet hat, hat Miro die erkannt Und halt eben nicht nur durch Kraft, sondern einfach, er hat ja erkannt und unterbrochen. Er hat jede einzelne Move-Abfolge unterbrochen. Und zwar immer und immer wieder. Er hat damit nicht aufgehört. Und das war so faszinierend zu sehen, weil das einfach wirklich, jedes Mal war das keine Move-Abfolge, wurde abgeschlossen. Sei es halt Kicks oder Runnings oder sonst was. Wurde immer von Miro abgebrochen. Das war halt eben dieser kleine Unterschied, anstatt nur Kraftpaket. Nee, der war verdammt clever. Der ist richtig gefährlich. Und du hast halt gesehen bei Daniel Bryan, die Geschichte war ja eigentlich, Daniel Bryan muss halt komplett umschwenken und weg von seinem Plan gehen oder seinem normalen Art zu wrestling, sondern er muss diesen Typen schädigen. Und zwar egal wie. Er muss den überraschen. Und diese In-Ring-Storyline fand ich unfassbar faszinierend, weil ich das halt eigentlich so bei Big Mans nicht kenne. Sondern da ist es meist eigentlich eher dieses Kraftdemonstration gegen den Underdog, der mit Geschwindigkeit und Willen gegenhalten muss. Nee, hier war es wirklich, da ist eine Maschine, die irre gut vorbereitet ist. Und der ist halt ein Psycho. Und auch das, was du sagst, mit den tritt mir in die Rippen. Ich meine, ich liebe Bloodsport, da gibt's auch so eine Szene. Das unterstreicht halt einfach diesen Miro-Charakter nicht nur von, ja, ich bin stärker, sondern ich bin ein Psycho. Ich gehe offen und ehrlich auch Risiken ein. Ist mir egal, ob du mich jetzt kaputt hauen könntest. Ich weiß, wie schwer du kicken kannst. Hau rein. Ich verkrafte alles. Der ist irgendwann durchgedreht.
Ja. Also das war das, was ich meinte, dass er dann eben diese Konter dann nicht mit Technik oder mit Geschwindigkeit durchgezogen hat, sondern mit Gewalt und mit Kraft, das meinte ich.
Ja.
Wie zum Beispiel, es gab dann eben diesen Running-Knee-Ansatz, Bryan kommt angerannt, er fängt ihn mit einer Powerbomb und rotzt ihn komplett auf den Boden. Also so Sachen meine ich dann eben, dass er dann über die Kraft und Gewalt kommt.
Ja, und auch immer Abstand. Der hat immer Abstand zu Bryan geschaffen danach.
Ja, total gut. Was ich dann wirklich gut fand oder wo ich dann kurz im Moment hatte, ist es das jetzt wirklich, war, als er dann den Game Over angesetzt hat.
Oh ja, vor allem, als er das zweite Mal den angesetzt hat danach.
Genau, also weil das war dann erst so, es gab den Game Over und dachte so, ach du Kacke, okay, jetzt könnte es passieren. Dann Bryan kontert noch mal kurz in den LeBell-Lock. Und dann gab es ja noch mal den Game Over. Und dann, oh, jetzt könnte es aber gefährlich werden. Und oh ja. Das fand ich echt krass. Weil dann sollte er beim zweiten Mal kommen, hat ja dann Bryan sich gut durchgedreht. Und dann gab es dann diesen Triangle-Choke. Und auch da wieder, das war ja auch hart. Da hast du auch die Gewalt gemerkt, was ich ja mochte. Weil dann eben diesen Triangle-Choke ansetzt, dann die Ellbögen auf den Kopf von Miro zeigt, womit er dann auch, glaube ich, gegen Eddie Kingston gewonnen hat. Und wo dann Miro sagt, ich pack dir einfach in die Augen. Aber ja. Nicht so dieses so mal so ein Eyepock, sondern ich pack dir mit beiden Händen in die Augen rein.
Und reißt dir das Gesicht ab.
Ja, also so See No Evil-esque könnte man schon quasi. Also Kane wäre stolz, könnte man sagen. Also solche Sachen mag ich, weil du merkst, okay, der geht da einfach rein, der packt sich den Kopf und drückt. Das mochte ich dann. Aber ich bin echt begeistert von dem Ding. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, aber das ist jetzt ein bisschen Erbsenzählerei, weil das Finish war eben so, beide sind dann auf, also weil dann gab es diesen Schlagabtausch, den wir gerade schon erwähnt haben, wo Miro sagt, tritt doch und dann selber einmal zurücktritt und Bryan zusammensackt. Und danach waren sie beide auf dem Top Rope. Und die große Aktion war dann eben, es soll, weil Miro ja immer noch diese Nackenverletzung hat, man weiß, okay, das ist so ein bisschen seine Achillesferse, sagt man, glaube ich.
Jo.
Und wenn du darauf zielst, dann kannst du den Sieg holen. Und dann soll es eben so ein Tornado DDT geben, den es dann auch gibt. Aber der sah schon kacke aus.
Ja. Ja, das Problem ist halt, die Kommentatoren reden davon, ja, der ist hier auf den Kopf und Nacken gefallen und du siehst halt in der Wiederholung, nee, der ist halt nicht so gefallen, wie er sollte. Das Problem ist halt, als Wrestler merkst du das, glaube ich, in dem Moment gar nicht. Du musst das Finish durchziehen.
Klar, also kannst jetzt auch nicht sagen, lass nochmal neu machen, ne? Du musst es jetzt halt so machen. War so geplant.
Ja. Ja, das hat halt gestört. Da können beide nichts für. Fehler sind menschlich. Ja. Die Idee dahinter hingegen finde ich sehr, sehr cool, weil das war halt eben nicht, Miro tappt aus, er wird auch nicht gepinnt, sondern einfach der Mann ist K.O. gegangen.
Genau.
Einfach, also und zwar mit einem Mal. Das war ja nicht, dass dann 1000 Schläge danach noch, sondern einfach, nee, der ist direkt K.O.
Genau, es gibt diesen Tornado DDT, dann den Guillotine-Shock von einem Bryan und dann wird auch quasi sofort abgebrochen. Und also. Das war geil und es hätte auch viel, viel krasser gewirkt, wenn der Move davor nicht so
genau,
ja, gebotcht, klingt jetzt nochmal viel härter, aber gebotcht gewesen wäre. Aber wie gesagt, da können die beiden nichts für. Die Idee war gut und ich muss wirklich sagen, also deswegen habe ich auch mein Eingangsstatement so drastisch formuliert mit, ich finde die Miro-Promos scheiße und ich mag auch Miro nicht wirklich sehen, um zu zeigen, wie sehr mich das hier überzeugt hat, dass ich darüber dann so positiv rede, um halt wirklich diesen Kontrast darzustellen, weil ich hatte hiermit sehr viel Spaß und das habe ich nicht gedacht.
Ich auch nicht. Ich gebe offen zu, ich hätte auch gedacht, weil Miro im Ring kann halt manchmal ein bisschen langweilig sein, auch wenn er beeindruckend ist, aber hier, da passt halt beides zusammen. Er hat genau den richtigen Gegner gehabt und die beiden haben das super gemacht. Im Übrigen haben auch beide richtig gut gesellt. Das muss man auch sagen. Also auch beim Miro mit dem Bein und auch das K.O. anschießend, der hat das so gut gesellt. Passt. Nehme ich mit. Also das Makel ist wirklich dieser Botch am Ende. Ich gebe aber zu, dass ich nach ein paar Minuten das eher vergessen hatte und da war einfach im Hinterkopf, ja, der ist halt K.O. gegangen.
Ja, also ich mochte es. Bryan Danielson ist Number One Contender. Haben wir alle natürlich mit gerechnet. Aber es geht auch nicht darum, ob man sagt, das war vorhersehbar oder nicht, sondern hat es Bock gemacht und ich sage ganz klar, yo, hat it.
Es haben übrigens nicht alle damit gerechnet. Also ja, wir schon, aber ich habe schon im Tippspiel reingeschaut. Da kann man schon die Ergebnisse der anderen sehen. Es haben ziemlich viele auf Miro getippt.
Na gut, siehste, also ich habe an die Sensation gedacht.
Ja. Aber nee, aber die haben wirklich das geschafft, was du halt vorhin sagtest. Das ist, glaube ich, das größte Kompliment. Man geht da rein, man denkt, yo, Daniel Bryan macht es. Aber irgendwann im Match so, vielleicht doch nicht. Und das ist einfach richtig gut.
Ja. Muss auch sagen, also sonst ist ja auch das Bryan Danielson-Talent.
Ich hatte es auch.
Ist ja das Bryan Danielson-Talent, dass man sonst sagt, okay, er ist der Underdog und vielleicht schafft das ja. Und hier hat man das Gegenteil gesagt, dass man denkt, vielleicht verliert er ja doch. Also, ja. Schöne Spannung reingebracht. Aber ich sag, wie es ist, ich will über das nächste Match reden. Es ist Superclick, Matt Jackson, Nick Jackson und Adam Cole gegen Christian Cage und den Jurassic Express. Ich sage jetzt einfach mal Elite, um alle mit einzuschließen, also auch Brandon Cutler und Nakazawa, alle in feinstem Pink oder Rosa, ich weiß nicht, wie man da unterscheidet.
Es war Pink.
Genau, wie gesagt, vielleicht kann unser Grafikexperte David das sagen, in Pink gekleidet, fand ich fantastisch, also auch, dass das Headset von Nakazawa sogar pink war, also
mit solchen Sachen. Und die Bärte.
Ja, der Bart von Nick Jackson, also nochmal krasser als der von Matt, weil er sich wirklich den Hulk Hogan-Teil, sage ich jetzt mal, da kann man sich am besten vorstellen, pink gefärbt hat. Ich fand das gut. Und auch Christian und ein Jungle Boy kam hier raus, dann mit Jeans, wo du gemerkt hast, das ist kein normales Match, sondern das ist eine ordentliche Wemserei. Und bei dem Match habe ich mir sogar mit am wenigsten Notizen gemacht, weil, da sage ich ganz ehrlich, da war ich einfach egoistisch, weil ich wollte nicht weggucken. Ich hatte so viel Bock auf das Match, weil ich hier richtig fanmäßig drin war, weil so ein Adam Cole, den sehe ich richtig fanmäßig. Meine Verlobte liebt Jungle Boy und Luchasaurus und ich hatte einfach Bock, das komplett fanmäßig zu gucken und ich hatte damit so ganz, ganz doll Spaß, ne?
Ja, es war fantastisch und vor allen Dingen, wenn du halt dir Notizen machst, da ist ja so viel passiert, da bist du nur am Schreiben. Da siehst du ja gar nichts mehr und das macht keinen Sinn. Was du sagst mit den Outfits, ist eine Kleinigkeit, aber das ist uns auch aufgefallen, und zwar positiv. Ich meine, das ist auch wichtig. Ich mag es, wenn Teams auftreten und du siehst es optisch auch, das sind Teams. Das ist Zugehörigkeit, das sind zwei Fraktionen, die aufeinandertreffen. Und die beiden Fraktionen, die haben einfach mal gesagt, mal schauen, was wir alles machen können, ist ja alles erlaubt, also machen wir auch alles.
Ja, also das war generell, das war ganz geil. Und auch deswegen, ich würde nur einfach nur wirklich drauf los ungefähr Sachen reinschmeißen. Leichte Chronologie habe ich immerhin noch, weil ich habe mir wenigstens ein paar Sachen aufgeschrieben. Es gab dann irgendwann den Einsatz vom ersten Stuhl, da wurde sich damit zugeworfen. Es gab Mülleimer, der wirklich am Ende aussah, wie keine Ahnung was, es wurde zugehauen, zugetreten, verschiedene Sachen, Adam Cole am Bluten. Da habe ich eine interessante Frage zu, David. War das echtes Blut? Ich meine nämlich nicht.
Ich bin mir bei AEW momentan eh nicht so sicher, weil es schon auffallend ist, dass diese Blutung immer nur eine Minute geht.
Genau.
Dann ist halt, wenn das Blut weg ist, dann läuft halt nichts hinterher.
Genau, und da ist auch dann nichts, also da ist auch dann oben nichts mehr.
Oder genau, so, also ich weiß es nicht. Ja. So oder so, es sah gut aus, aber ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall Blut dabei. Du hast Gegenstände eingemerkt und da fand ich sehr cool, das ist eine Kleinigkeit, aber das mag ich halt gerne. Jeder Gegenstand, der eingeworfen wurde, wurde vom gegnerischen Team dann für sich verwendet. Und zwar als Konter. Das war super. Also, weiß nicht, du benutzt einen Stuhl, aber dann wird halt nicht von dieser einen Person der Stuhl benutzt, sondern halt, nee, dann benutzen wir den Stuhl anschließend für ein DDT.
Ja, oder genau. Beziehungsweise du zeigst eine Aktion damit, weil das war ja auch, Cole bringt den Stuhl ins Match rein, schmeißt ihn gegen den Kopf von Luchasaurus, aber danach kriegen sie dann eben den Stuhl selber auch ab.
Genau.
Und dann geht's immer schön hin und her. Also, das mochte ich ganz gerne.
Und die Reißzwecken. Oh.
Genau, die Reißzwecken, also, die ich ganz fies finde, wo sie dann einen Jungle Boy in den Mund bekommt und dann gibt's den Tritt und natürlich auch den Kuss für Adam Cole, solche Sachen. Luchasaurus geht durch den Tisch, durch einen sehr schönen Elbow von Matt Jackson. Adam Cole geht durch den Tisch nach einem Hurricane Runner von Jungle Boy übers Top Rope nach draußen. Also wirklich da war nur Action nach Action, ne? Also Christian zeigt einen Dive. Also wirklich, da war so unfassbar viel hin und her. Also allein im Ring und dann später so die zweite Hälfte, letztes Drittel, wo sich dann auf der Rampe die ganze Zeit prügeln. Wir hatten Superkicks, wir hatten die Sache mit der Leiter noch im Ring, wo dann Luchasaurus ein bisschen aufräumt. Ich fand auch ganz schön.
Ja, Luchasaurus ist im Übrigen sehr beeindruckend in diesem Match.
Ich liebe Luchasaurus unfassbar. Ich finde, der ist so geil talentiert, ja, ne?
Der ist mega. Den muss man einfach mögen. Aber auch Hut ab vor Christian. Ich meine, der ist ein alter Kerl. Aber erstmal sieht er voll fit aus. Und zweitens hat er halt einfach Bumps genommen wie ein Irrer. Der ist ja irgendwann mit Nick nach oben gegangen. War erstmal weg. Und plötzlich siehst du, ja, der ist bei der Halle oben. Dann denkt er sich, oh, hier ist eine Brüstung. Kletter ich mal drauf und spring runter. Jo, kann man machen.
Ja, genau, das war eben dieser Dive, den ich angesprochen habe. Also solche Sachen. Und man muss ja sagen, häufig wirken Leute, nicht despektierlich gemeint, aber wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, merkst du, okay, die sind in manchen Matches wie ein Fremdkörper.
Ja.
Jetzt, ich sag mal, gerade in solchen Matches hier, Falls Count Anywhere, oder wo es nochmal ein bisschen härter zugeht, kannst du sowas eigentlich auch immer ganz gut kaschieren. Wo du sagst, okay, ja, das kommt dann über die Gewalt und Härte und sowas. Aber auch hier in Christian, der hat einfach mitgemacht.
Also das, ja, weiß ich, der war ein Teil dabei. Ja. Auch der Spear auf der Rampe von ihm, der sah ja super aus.
Ich bin also kein Fan vom Christian Spear, muss ich.
Nein, das nicht, aber dass er halt, viele machen das halt, je älter die werden, desto mehr stoppen die vorher ab. Und das macht er halt gar nicht. Und auf der Rampe, wo du auch denkst, ja, jetzt ist das Finale, das ging ja noch zig Minuten. Die haben sich ja einfach mal alles gegeben. Dann springt ein Luchasaurus nach draußen mit einem Moonsault.
Nee, Shooting Star.
Shooting Star sogar. Shooting Star, was einfach total krank ist bei der Körpergröße.
Und das sieht auch noch richtig gut aus. Was mein Highlight war, weil sie dann nämlich dann Luchasaurus, Jungle Boy, im Close gezeigt haben und er nur so, holy shit.
Ja, das war super. Das war ein super Moment.
Da musste ich laut loslachen. Das fand ich fantastisch. Wir hatten auch noch dann Jungle Boy, der sein Submissions zeigt, direkt von Cole unterbrochen wird. Wir hatten diese kurze Phase, wo es dann drei Low Blows gab, beziehungsweise dritte, wo sich dann immer wieder gegen Penis getreten wurde.
Was natürlich, wir hatten einen Schienbeinschoner mit Reißzwecken.
Genau, die Knee Pads mit den Thumbtacks und dann den dreifachen BTE-Trigger gegen Luchasaurus. Was auch, also Young Bucks generell sehr kreativ mit Thumbtacks. Letztes Event hatten wir den Jordan mit den Thumbtacks drunter. Dieses Mal hatten wir die Knee Pads.
Bald ein Stirnband.
Genau, stimmt.
Was ich das, auch das fehlt noch. Ja, das war super kreativ. Es war vor allen Dingen auch so, es gab ja wirklich richtig viele Nearfalls. Zum Beispiel gab es auf der Rampe einfach einen Moment, wo ich dachte, okay, das war's. Luchasaurus nach diesem Triple Kick da. Das war's. Das Ende. Und Jungle Boy kam wirklich im letzten Moment von ganz hinten rangesprungen, wo ich dachte, okay, die bucken das so, dass er nicht mehr hinkommt, dass er zu weit weg ist. Und dann, ich war da total drin. Also du hast es einfach nur genossen und das war spannend und auch wieder hier ein Kompliment. Wir saßen hier und wir wussten nicht mehr, wer gewinnen wird. Es war einfach nicht vorhersehbar.
Ja, also ich habe getippt, dass die Superclick gewinnt. Weil ich gedacht habe, sie geben jetzt hier nicht
ich auch
Cole so die erste Niederlage. Letztendlich ist es nur ein Triple-Match. Aber was ich auch mochte, was dann Full Circle gekommen ist, war dann eben die Sache, am Anfang vom Match irgendwann, es sollte ja super schnell ein Concerto schon geben, als der Schul gekommen ist, hat Christian zu Jungle Boy gesagt, okay, hier, mach du it. Ja. Und dann wollte das dann zeigen, wurde unterbrochen. Und dann hier ganz, ganz am Ende, nachdem wir noch, wie gesagt, noch ein paar Aktionen hatten, wir hatten auch das von Olaf in der Preview angesprochene 3-1 von Jungle Boy gegen die Superclick, wo er jeden einmal angreift. Und dann eben, dann gegen Ende ist dann Christian da, will das Concerto zeigen gegen Matt Jackson, wenn ich mich nicht irre. Und Jungle Boy kommt und sagt, lass mich mal machen. Nimmt dann den Stuhl, hält auch so eine Sekunde, was perfekt ist. Das, genau zeitlich, das musste so sein. Und dann haut er zu und ist auch so ein sehr klares, dominantes Cover gewesen, wo du sagst, okay, hier ist jetzt auch, also ich finde, beim Cover hast du gesehen, da greift keiner mehr ein.
Ja, das war sehr eindeutig und das musste auch so sein. Schön fand ich, also es hat alles gestimmt. Diese eine Sekunde hat gestimmt, genauso wie Christian ihn das nicht nur einfach den Stuhl gibt, sondern er drückt den richtig ran und sagt so, okay, mach, klopft den Kurs auf die Schulter und geht weg. Er stand nicht mal daneben, sondern einfach so, ja, du machst das jetzt, ist dein Job.
Ja.
Und ich meine, du guckst noch nicht so lange AEW, aber was hier passiert ist, fand ich halt super. Erstmal, das Match war unterhaltsam. Richtig, richtig also gutes geil. Match, aber abseits davon, was die mit Jungle Boy machen, charakterlich. Ja. Vorher war der halt so der Nice Guy, der lächelt und ist gut drauf. Und seit diese Fehde mit Adam Cole begonnen hat, verändert er sich. Er wird halt immer, er muss aggressiver werden. Im Grunde genommen lernt er das. Durch Christian, durch Adam Cole. Er muss aggressiver werden. Alle Moves, die er jetzt in diesem Match gezeigt hat, wurden immer aggressiver. Und auch mit dem Finale halt diesen Concerto. Das passt. Er kriegt auch mittlerweile einen Bart. Ja. er kriegt einen Bart. Er nimmt immer öfter den Aufgabegriff als Finish-Move, aber da auch aggressiv. Er zeigt Mittelfinger. Man sieht einfach, ey, hier passiert was mit dem Charakter Jungle Boy und dieses Match hat dazu beigetragen, das weiterzuführen.
Ja, also das ist ja quasi, seitdem ich angefangen habe, AW aktiv zu gucken, findet ja diese Entwicklung von Jungle Boy statt. Also, das finde ich ganz
alles geil. Richtig gemacht.
Und ich bin auch großer Fan, also ich mag den super gerne. Ist auch natürlich nochmal so ein bisschen befeuert durch meine Verlobte, die den echt krass findet.
Ja, der ist ja auch super schön. Wer kann den nicht mögen? Der ist ja super. Ja,
also wirklich, ne? Also auch ein Luchasaurus, dass irgendwann Jungle Boy ein Singles-Talent wird, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich will noch Jurassic Express, die sollen noch AEW Tag Team Champions werden. Also solche Sachen alles. Ich will
du musst mal alte AEW-Podcasts hören, wo ich Olaf sagte, wo er meinte, wen findest du am besten? So, oh, Luchasaurus ist schon einer meiner Lieblingswrestler, der ist so gut.
Ja, also das habe ich schon auch in wenigen Malen, die ich dann auch irgendwelche Pay-Per-Views oder sowas geguckt habe. Also Luchasaurus, der ist verdammt talentiert. Also auch gerade so die dritte, das ist sehr Black-esque, finde ich.
Ja.
Also der kann da eine ganze Menge. Ich mag den. Ich hatte hier super viel Spaß mit. Und dass jetzt Adam Cole damit sein erstes Match verloren hat, sind wir mal ehrlich, wenn er alleine rauskommt, siehst du eh nur die Singles-Statistik, ist eh scheißegal.
Genau, also alleine ist was anderes. Immer noch eine Kleinigkeit, was ich noch gut fand. Wie sehr Christian hilft, Jungle Boy zu pushen, zu entwickeln. Am Ende stand er eigentlich in der Mitte und sagt, nee, du musst in die Mitte. Und er hat die ganze Zeit eigentlich alles dafür gemacht in diesem Match, um Jungle Boy zu pushen.
Ja, also ich fand das fantastisch. Also, wie gesagt, das ist hier natürlich auch sehr, sehr fanmäßig, gerade bei dem Match. Aber ich hatte damit unfassbar viel Spaß. Es war genau das, was ich wollte und auch mehr, wenn ich an den Shooting Star zum Beispiel denke.
Der war schon krank, ey.
Ich fand das sehr, 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 sehr toll.
Ja. Ja. Und man muss auch nicht immer revidieren von wegen, Fanbrille. Nein, scheiß drauf, es war richtig gut.
Ja, aber trotzdem, also, das ist unser journalistischer Anspruch.
Nee, wir haben keinen, wir reden rein subjektiv. Ja.
Wenn ich nur Fanmeinung hören will, kann ich das Burger King Magazin lesen. Also ganz ehrlich, die sagen dir dann, ja, alles ist super und toll. Aber
du alter Wutbürger.
Deswegen, also Fanbrille abgenommen. Malakai Black und Andrade El Idolo gegen Cody Rhodes und Pac. Ich habe es ja schon erwähnt, dass das ein anderes Tag-Team-Match war. Weil hier eben nicht zwei Teams gegeneinander gekämpft haben, sondern letztendlich vier Einzelpersonen haben zusammen gekämpft. Und auch hier wieder beim Entrance nicht so viel Bock auf Cody Rhodes gehabt, die Leute.
Geringfügig. Darunter litt im Übrigen auch das Match.
Da wurde viel geboot, weil ich also es hat auch im Match wurde da viel eingegriffen. Wenn ich so zum Beispiel später an das Hot Tag denke von einem Cody Rhodes, wo Leute sagen so, ich scheiße auf seinen Hot Tag.
Und wehe, du bringst einen Move durch.
Ja, also sowas auch. Aber ich fand, die Geschichte war hier insofern passend. Du hattest ja auch immer, dass sich letztendlich beide Teams nicht wirklich grün waren. Ich dachte dann auch teilweise, okay, Black und Andrade noch mal mehr, aber auch die hatten diese Blind-Tags, wo gesagt wurde, nee, ich bin jetzt. Aber mir hat hier waren geile Moves drin, coole Aktionen, aber trotzdem hat mir irgendwas hier nicht so wirklich gefallen. Ich kann nicht genau mit dem Finger drauf zeigen, aber ich fand das zu diesem Zeitpunkt das schwächste Match.
Also ich kann schon mal vorwegnehmen, wir fanden es halt gut. Wir hatten wirklich Spaß auch dabei. Aber ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, dass was fehlte, ich glaube, das war noch nicht mal im Ring, sondern ich glaube, das war außerhalb des Rings. Das war die Crowd. Das Problem war einfach, du hast eine Konstellation, erstmal die Konstellation an sich, dass du zwei Teams hast, wo du halt weißt, okay, sind eigentlich Singles-Wrestler und das ist kein richtiges Team. Ist gut, vor allen Dingen, weil man das halt hier offensiv angegangen ist, dass man gesagt hat, okay, eigentlich geht es ja darum, welches Team ist das instabilste von beiden? Das wird wahrscheinlich dann verlieren, also vom Gefühl her. Das wird der Nachteil. Das war halt auch die Spannung, die halt immer wieder drin war. Gerade auch, wenn so ein Pack einen Hottrick machen will und Cody nicht da ist. Das war die Geschichte vom Match. Die Geschichte hat mir gefallen, war echt gut. Das Problem ist einfach nur als Zuschauer, und das habe ich halt auch bei mir gemerkt, und das hast du auch an der Stimmung gemerkt, was willst du denn da machen? Wenn ein Pack im Ring steht gegen Malakai Black und du findest beide gut. Oder du hast ein Pack, der gegen Andrade steht und du findest beide gut. Du hast vier Leute im Ring, wovon du drei richtig gut findest. Was willst du als Fan da machen? Dadurch kannst du halt einfach nicht dieses emotionale aufbauen, dass du halt wirklich richtig packend drin bist für ein Team, weil eigentlich bist du für alle. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also das war einfach das einzige Problem, was ich halt richtig gesehen habe, außer noch einen kleinen Botch von Andrade.
Mit dem Seil, ne?
Mit dem Seil. Wobei sie damals schon lustig gespielt haben. Der Matchablauf und die Moves, es war halt im Vergleich zu den Matches davor, ich meine, du hast vorher ein Feuerwerk gehabt, es war halt deutlich langsamer, ging es halt los und nahm halt dann immer mehr Schwung auf. Und je mehr Schwung reinkam, so, ich würde sagen, die ersten 5 Minuten waren ein bisschen stotterig und dann ging es so langsam los und gegen Ende hin war ein richtig guter Fluss drin.
Ja,
mir hat's gefallen. Ich würde es nicht sagen, mein Gott, das war das beste Match ever, aber es war halt so, wenn du mich fragst, ey, war das ein Match, würde ich halt sagen, ich fand's echt gut, jetzt nicht mega, aber das war echt unterhaltsam, nur was halt anders gewesen wäre, wenn zum Beispiel Peck unbeliebt gewesen wäre. Ich glaube, das wäre ganz anders von der Stimmung und der Wahrnehmung gewesen, weil was willst du hier spielen? Du machst einen Hot-Tag oder so und die Leute sagen einfach, nee, will ich nicht. Und dann wechselst du einen Peck ein, der schlägt einen Andrade. Was willst du denn da erzählen? Der eine Peck ist eigentlich genauso ein Fiesling wie Andrade so gesehen oder wie Malakai Black, aber eigentlich willst du keinen dann verlieren sehen. Das ist richtig schwer, glaube ich, als Wrestler das umzusetzen, dass da irgendwie richtig die Emotionen hochkochen.
Ich glaube, das Problem ist aber auch bei dem Match, also am wrestlerischen hapert es nicht, ne? Hier waren viele geile Aktionen drin, also auch wenn ich an diesen Figure 4 plus 450 denke, verschiedene Aktionen, der, ich weiß gerade nicht, ob er jetzt schon Namen hat bei AW, der Black Mask gegen Cody, das sah auch wieder schön aus.
Also heißt der nicht auch so?
Kann sogar sein, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, also diese Sachen alle so wrestlerisch war das gut, das hat Spaß gemacht. Auch Arn Anderson, der Bock auf eine geile Wemserei hatte und die Glock dabei hatte, in Anführungsstrichen.
Ach, Arn ist super.
Ja, das war auch ganz witzig. Das Problem ist aber auch, ich weiß ja bei keinem, was die mir sagen wollen, ne? Also auch jetzt auch immer diese Paarung, dass dann, gut, Andrade kauft sich ein bisschen von Pinnacle, da kauft sich der FTA ein, okay, das ist ein bisschen helfen, aber letztendlich auch, also was jetzt ein Black mit dem Andrade will, ey, keine Ahnung, was ein Black generell will, pff, keine Ahnung. Also das ist ja auch das Ding, du kannst, also da, man kann da auch emotional weniger drin sein, weil ich nicht weiß, was die mir alle sagen wollen.
Ja, okay, ich glaube, da hat mir wahrscheinlich geholfen, ich habe dieses Promo-Video auf YouTube angeschaut, es gibt eins von Malakai Black, das geht mehrere Minuten. Wo der eigentlich nur da sitzt und erzählt und du einfach denkst danach, oh, okay, danke, jetzt checke ich es. Und das haben sie halt, wenn du das nicht gesehen hast, dann hast du halt nicht gescheckt. Es ist halt wirklich so ein bisschen nicht nur reines Mindgame, sondern es ist eigentlich interessant in dem Match gewesen oder in den letzten Wochen, was halt mit Cody passiert, wegen Malakai und was halt eigentlich sein Ziel ist, was er erreichen will. Aber ja, ich gebe zu, Andrade und Malakai, warum unbedingt die beiden zusammen? Weiß ich nicht. Warum Peck Cody unbedingt zusammen? Weiß ich nicht. Dahingehend fand ich es halt gut, dass beide Teams Differenzen hatten und jetzt nicht so als Best Friends rumlaufen. Es ist so eine Zweckgemeinschaft und ja, es ist so ein Match, wo ich sage, da war jetzt nicht die mega Story-Spannung hinter. Wrestlerisch war es gut. Aber das ist halt nichts, wo ich jetzt, was ich ewig in Erinnerung behalten werde.
Genau, also letztendlich, Finish war dann noch, Peck zeigt den Poison Runner und den Black Arrow gegen Andrade. Es gibt halt 1, 2, 3. Danach greift noch Cash Wheeler ein, der dann auch gekauft ist von Andrade, wie ich schon gesagt habe. Das fand ich alles so, ja, okay, keine Ahnung. So. Also im Worst Case sage ich dir, ist mir halt egal. Also,
ne, ja, erstmal das Wichtige ist, glaube ich, es war halt für mich kein Lowlight. Es war halt einfach nur da.
Ja, genau.
Es ist so absolut okay. Also jetzt die 16 Minuten habe ich jetzt nicht gesagt, boah, jetzt mach mal endlich vorbei, sondern einfach so, ich guck's mir an. Ja, alles gut und dann weiter geht's.
Genau, aber deswegen meinte ich ja, von den Matches, die davor waren, war es das Schwächste.
Ach so, ja, bis auf das Pre-Show-Match.
Ja, das habe ich jetzt nicht dazu gezählt.
Aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Es fehlte vorher bei den Matches davor, war immer irgendwie, erstmal Hut ab, jedes Match bis dato war unterschiedlich. Es war keines gleich, sondern war ein sehr guter Mix. Aber hier war es einfach, dass diese Emotionen, diese Bindung, du kamst, warst es nicht reingezogen. Das war einfach nicht da.
Ja. Also das war so ein bisschen das Problem dabei.
Aber kommen wir weiter.
Kommen wir zum nächsten.
Beim nächsten bin ich gespannt, was du sagst.
Wollte ich auch gerade sagen. Und zwar, wir haben das Match um die AW Women's Championship. Und zwar kämpft hier die Championess Britt Baker gegen die Herausforderin Tay Conti. David, dann fang du da direkt mal an.
Also erst einmal, wir hatten das schon mal im Jahrespodcast gesagt, ist Shaggy, so meiner Meinung, ich finde es super cool zu sehen, wie Tay Conti sich weiterentwickelt. Das heißt jetzt nicht, oh mein Gott, die ist ein mega Superstar, sondern wenn du halt das länger Zeit jetzt guckst, merkst du halt wirklich, okay, die Frau arbeitet an sich und kommt immer mehr hinzu. Es fehlt noch viel, aber es kommt halt immer mehr hinzu. Das Problem an der Konstellation ist auf jeden Fall gewesen, Kein Mensch der Welt denkt, dass Britt Baker gegen sie verlieren wird. So. Was erstmal gut war beim Entrance, Ty Conti, ich finde die Optik mit dem Gesichtspaint und der Frisur viel, viel besser, als wenn sie sonst rauskommt, weil so wirkte sie wie eine Kämpferin.
Das sah aus wie die eine aus Horizon Zero Dawn.
Ja, hat ein bisschen was. Ja. Aber ich fand's gut, weil es war halt einfach wirklich dieses, dadurch wirkt sie nicht so süß und nett, wie sie sonst rüberkommt.
Kämpferlook.
Genau, dieser Kämpferlook. Und bei Ty Conti, was mir am meisten fehlt, aber das habe ich bei ganz vielen Frauen-Wrestlerinnen, dass die Schläge und so weiter alle so lieb wirken. Da fehlt irgendwie eine Wucht, wenn du halt vergleichst, wie eine Thunder Rosa zukickt oder zuschlägt. Da denkst du, okay, das tut weh, und bei einer Ty Conti, nee. Und sie war auch anfangs super nervös. Das hast du gemerkt. Also die ersten Minuten, die gingen eigentlich darum, bitte keinen Fehler machen, bitte keinen Fehler machen, bitte keinen Fehler machen. Und ich fand, du hattest anfangs auch ein Problem im Fluss zu kriegen, aber, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, im Laufe des Matches, als du gemerkt hast, irgendwie kam die jetzt in den Flow rein, buch, das war gut. Also, die haben sogar hinbekommen, dass irgendwann eine Spannung drin war, wo ich dachte, oh, die ist aber immer näher dran, als ich dachte vorher. Wie war es bei dir?
Das fand ich auch. Also, ich muss sagen, dass ich hier in der Fehde super wenig drin bin, weil, sind wir ehrlich, es gab auch nicht so mega viel Fehde, ne? Das haben wir schon in der Preview angesprochen.
Nee, nicht wirklich.
Das war jetzt nichts Tiefergehendes. Ich fand auch gerade am Anfang war es so ein bisschen holprig. Und ja, dann Baker versucht relativ schnell den Lockjaw anzusetzen und will das Ding hier über die Bühne bringen. Und Ty Conti kontert dann eben, ha, witzig, Ty Conti kontert. Und greift dann eben noch die Hand an, zum Beispiel von der Britt Baker, die immer noch die Schwachstelle ist. Ist immer noch abgetaped. Aber dann irgendwann, wie du sagst, kommt sie so ein bisschen in den Fluss rein. Wir hatten den einen ganz bösen Air Raid Crash noch von Baker aufs Apron, der ganz fies aussah. Es gab dann eben diese Angriffe von außerhalb. Und so ab einen Punkt, wo ich gedacht habe, okay, hier könnte es jetzt anders werden, war zum Beispiel, als es diesen TKO gab für den Two-Count.
Ja.
Weil da habe ich mir gedacht, das war knapp. Das war schon sehr knapp. Und auch da kam es ja so ein bisschen in Fluss, wo du auch gemerkt hast, okay, jetzt müssen die Eingriffe von außen kommen, also das passt dann auch zur Story, ein bisschen dieses, wir müssen das Momentum rausnehmen, aber du hast auch gemerkt, dann hat eine Conti auch bei den Fans Momentum bekommen. Denn auf einmal, weil jetzt letztens sind wir mal ehrlich, super viele sind Britt Baker Fans, ne? Das hast du auch am Anfang gemerkt. Aber irgendwann wurden dann auch die Ty Conti Chants lauter, oder es gab mehr Ty Conti Chants, und dann war es 50-50. Und die Leute hatten auf einmal Bock und waren drin. Und das ist ein Achievement, also das musst du erstmal erreichen in so einem Match. Das ist eine krasse Leistung von den beiden Frauen, die da im Ring stehen, finde ich.
Ja, total. Weil halt, wie gesagt, die Voraussetzungen, es war eigentlich schon klar, aber die haben es wirklich geschafft. Anfangs war auch die Crowd, hast du aber gemerkt, es war erstmal echt ruhig. Die haben gebraucht, um reinzukommen, aber es wurde dann immer lauter und irgendwann hat sich das auch richtig groß angefühlt, auch wie eine Schlacht. Ich fand zum Beispiel einmal gut, als Ty Conti, waren die am Ringseil, wo die halt irgendwann so gefühlt ausgerastet ist. Obwohl die eingesteckt hat, ist sie einfach plötzlich auf Britt Baker losgestürmt und Kopf an Kopf, wo ich dachte, wow, okay, was ist denn jetzt los? Und es wurde im Grunde genommen, es war kein super schönes Match, aber das ist nicht falsch verstehen, nicht qualitativ, sondern es wurde halt irgendwann eine Schlacht für mich. Und das hatte ich halt gar nicht erwartet. Ich war emotional gar nicht darauf vorbereitet und auch nicht bereit dafür. Aber irgendwann war das halt wirklich ein richtiges Verbissenes hin und her und nicht nur Wille, sondern die Moves wurden ja immer härter.
Ja, also ich fand auch Ty Conti wurde immer ebenbürtiger.
Ja.
So im Verlauf des Matches. Und dann auch, wo dann Britt Baker auch die härteren Aktionen auspackt, wie zum Beispiel den Stomp auf die Treppe, den Stomp da im Ring noch zum Beispiel, den Lockjaw-Ansatz, der dann auch wieder nicht durchkommt, dann Roll-Up, natürlich nur bis 2, sagst, ah, okay, spannend, und dann Ty Conti, die dann noch wieder mehr Momentum auch kriegt, und dann zeigt sie den Moonsault nach draußen. Du sagst, ey, das ist halt ein cooler Move, ne, also Moonsault springen nach draußen, rückwärts, krasse Aktion, dann gab's dann eben den DDT, also wo du auch sagst, oh Mann, das ist ja, so packt sie ihre größte Waffe aus, aber es reicht leider nicht, und die Crowd denkt so, okay, vielleicht passiert hier heute noch die Sensation, vielleicht kann es noch was sein. Und was ich dann eben nicht mochte, was auch viele Leute, was ich so gelesen habe, nicht mochte, war, dass es dann eben wieder den Lockjaw geben soll, ist hin und her, Roll-Up, Roll-Up, Einroller, und letztendlich gibt es dann von Britt Baker den Roll-Up, 1, 2, 3, Sieg, Britt Baker. Also, ich glaube, wir sind alle, oder woher die Frustration kommt, ist halt auch sehr viel dieses, yo, es ist halt wieder ein Roll-Up-Finish, nervig, mag ich auch nicht, ne? Aber ich glaube, auch gerade durch die Tatsache, dass, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die Women's Division bei AEW nicht so mega geil prall besetzt ist. Ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass die Fehde hier weitergeht und eine Tay Conti sagt, ich will noch mal kämpfen, weil ich habe jetzt durch Pech verloren oder sich dann wieder irgendwie reinkämpft und sagt, ich habe immer noch ein Anrecht. Also ich finde, darauf kann man aufbauen, weil du, wie du gesagt hast, dass man merkt, dass sich eine Tay Conti wirklich verbessert hat.
Ich glaube nicht, dass die Fehde weitergeht. Bin ich halt ehrlich. Ich muss allerdings sagen, ich fand gerade deswegen das Finish super. Also wir saßen zumindest auf der Couch und wir haben gesagt, ey, genau das Richtige. Weil, was machst du normalerweise? Du hast eigentlich standardmäßig, Britt Baker bringt ihre Gegnerin immer zum Aufgeben.
Ja.
Das ist einfach standardmäßig. Hier war es halt so, du hast Britt Baker eine Gegnerin hingestellt, die sie nicht ernst genommen hat, die Crowd nicht ernst genommen hat, die aber eben nicht zu tappen bereit war, sondern halt sich mit allen Mitteln dagegen gewehrt hat, die kriegst du nicht zum Tappen, die kannst auch nicht normal pinnen. Du musst einfach irgendwie versuchen, diesen verdammten Pin durchzukriegen, um aus diesem Punkt-Punkt-Match rauszukommen, weil für Britt das Match immer mehr eine Gefahr wurde. Und deswegen gefiel mir das, weil du einfach dadurch Tay Conti total aufgewertet hast, dass sie es halt geschafft hat, dass Britt Baker eigentlich nur noch weg wollte. Deswegen war es für mich, bei AEW gibt es nicht so viele Wall-Up-Finishes, hier hat das total Sinn gemacht für mich.
Aber und du sag, aber warum sagst du jetzt, die Fehde geht nicht weiter?
Weil es für mich trotzdem ein klarer Sieg ist. Ich meine, es wurde halt durchgezählt, es wurde gepinnt und Britt Baker hat eigentlich andere Gegnerinnen vor der Linse, die früher oder später kommen werden. Und da denke ich halt vor allen Dingen an, ist immer schön, wenn ich das sagen will und dann fällt mir der Name nicht an. Sander Rosa.
Ah, okay.
Also du brauchst irgendwann die großen Namen. Das ist jetzt absolut eine Übergangsfehde gewesen. Das war halt, Tay Conti muss auch bedenken, die hatte noch nie so ein großes Match. Das war mit Abstand das größte Match in ihrer Karriere. Und das war eher nach dem Motto, okay, bist du bereit dafür oder nicht? Jetzt hast du mal wirklich eine Fehde, beweise dich, du siehst immer noch die Schwächen. Aber man hat sie durch die Niederlage trotzdem gepusht. Sie hat bei den Fans auf jeden Fall an Standing dazugewonnen. Und das ist eigentlich das, was du brauchst, weil du halt schon richtig sagst, die Division ist ja nicht so riesig besetzt. Da sind so 4, 5 Aspirantinnen, wo ich sage, ernst zu nehmen. Aber jetzt hast du Tay Conti, die halt überraschend auch in diese Gefilde langsam reinkommen könnte. Und da war die Gefahr. Und Britt Baker hat halt wieder durch ihre Ringerfahrung, das haben die Kommentatoren auch richtig gemacht, das zu betonen, dass sie viel mehr Erfahrung hat als Tay Conti, hat sie eigentlich dadurch gewonnen. Und deswegen ist das für mich absolut okay, und für mich ist es auch das Ende der Übergangsfehde, weil jetzt kommt die richtige Gegnerin.
Okay, ja, finde ich, ist eine legitime Aussage. Ich bin gespannt. Aber ich gehe auf jeden Fall mit, dass sie es geschafft haben, dadurch Tay Conti besser aussehen zu lassen als vorher. Trotz in ihrer Lage. Ja,
definitiv. Aber eins muss ich nur anmerken, mir geht Rebel so tierisch auf die Keks, ne?
Anstrengende Stimme, sehr, sehr anstrengende Stimme.
Ja, vor allem, sie schreit halt durchgehend und dann halt noch eine anstrengende Stimme und das im Zusammenspiel, das ist echt anstrengend, haben wir schon gesagt, aber das ist halt nervig.
Ja. Kommen wir zum...
jetzt geht's ab.
Kommen wir zu meinem Typen. Kommen wir zum Punkster. Kommen wir zu CM Punk gegen Eddie Kingston. Ein Match, über das wir... Ich glaube, ich habe es auch im Preview-Podcast angesprochen. Wir beide schon auch privat geschrieben haben. Also, was wir uns davon erwarten. Wo wir geschrieben haben, ich weiß nicht, ob ein normales Match eine gute Idee ist. Letztendlich Eddie Kingston, guter Typ, heftige Intensität, immer Bock, jemandem die Schnauze zu hauen. Aber vielleicht wäre NoDQ besser, damit sie hier sich so richtig rumbrawlen können und hin und her. Und ich muss sagen, das hat mich komplett überzeugt. Die haben in dem Match genau das gemacht, was sie machen sollten. So, die haben sie auf die Schnauze gehauen, es ging direkt los. Auch ein Eddie Kingston kam sehr, sehr fokussiert zum Ring. Irgendwie anderer Gesichtsausdruck.
Ja, und CM Punk auch, kein
Ring. It's Clobbering Time, sowas. Ja. Kein hier, kann auf die Ringecke gehen und sagen, ey, cool, da, sondern direkt rein, straight. Beide gucken sich an, der Ref musste immer wieder zurückhalten. Du merkst, okay, die wollen sich jetzt nur auf die Schnauze hauen. Und das fand ich sehr, 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 sehr gut. Wie siehst du das?
Das Ding war mit Abstand Punks bester Auftritt bei AEW und es war auch losgelöst davon, es war fantastisch. Also ich war da sowas von drin und auch die Crowd, das war so ein Big-Time-Fading sondergleichen. Die Fehde ist so kurz, wie sie ist, aber so persönlich wirkt sie und so sehr.
Das ist echt krass, ne?
Ja, die hat mir, man muss auch die Aufrufzahlen mal gucken von den Promos von Eddie Kingston und CM Punk auf YouTube. Das ist Wahnsinn, siebenstellig. Oder einfach denkst, okay, irgendwie habt ihr voll was getroffen, weil es sich so real anfühlt. Du weißt halt eben nicht, was ist jetzt real, was geskriptet oder sonst was. Ist vielleicht doch ein Funken Wahrheit drin? Mögen die sich vielleicht in Wahrheit doch nicht? Es wirkte so unfassbar real, auch wie Punk zum Ring kam. Ich fand übrigens auch gut, dass er halt quasi eine MMA-Hose anhatte.
Ja, also er hatte Bock, sich zu kloppen.
Ja, genau, das war halt eben, hey, das ist kein Wrestling-Match, jetzt gibt's richtig auf die Moppe. Ja. Und auch der Anfang, man, die stehen sich gegenüber, der Ringrichter versucht, die zu trennen, noch bevor das Match überhaupt anfängt, gibt's direkt die Spin-Backfist gegen Punk, ja, wo halt einfach Eddie das Ding abfeiert, von wegen so, ja, und ist auch kein Match, ich hau dich einfach kaputt, mir ist egal, ob ich gewinne oder verliere.
Und warte, nicht nur Eddie das abfeiert, ne, sondern auch die Crowd das komplett abfeiert.
Ja, und hier im Übrigen mal Hut ab an Punk, weil ich hatte ein bisschen nicht die Sorge, sondern ich habe eigentlich die Erwartung gehabt, Eddie ist halt so beliebt durch diese Promos und generell, aber dadurch noch mehr, dass Punk wahrscheinlich heute zum ersten Mal ausgebuht wird. Das wurde er anfangs. Aber im Matchverlauf haben die beide es hinbekommen, dass die Leute, die haben ja Eddie Kingston, CM Punk gerufen, aber die gleichen Leute haben beides gerufen. Das war einfach Begeisterung.
Die waren bei beide.
Genau, man hatte einfach irgendwann Bock auf beides. Das war auch nicht dieser arrogante CM Punk, sondern der hat sich den Arsch aufgerissen.
Ja, aber das war ja auch direkt am Anfang hier, auch hier wieder Mittelfinger, so dieses hier fick dich und sowas alles, was wir mehrfach im Match hatten. Das mochte ich verdammt gerne. Also, weil es wurde ja auch, dann direkt am Anfang wurde ja auch ein Punk, wie du gesagt hast, ausgebucht, wo ich auch gedacht habe, mal gucken, wo es hingeht. Auch Punk hier dann irgendwann, also weil sind wir ehrlich, das war ein Brawl. Da gab es jetzt nicht wenig so ganz krasse, spektakuläre Momente, sondern die haben sich auf die Moppe gehauen, immer überall draußen im Ring. Punk geht gegen den Ringpfosten, auch am Bluten. Auch hier glaube ich auch Fake Blood, wenn ich mich nicht irre. Obwohl es dann komische, also hier sah es erst aus, als ob es nachgesuppt hätte. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher hier.
Ich hätte hier gesagt, echt, weil es hat wirklich nachgesuppt.
Genau, aber dann irgendwann war da auch wieder dann nichts. Also ich finde es schwierig.
Also ja, aber das hast du bei diesen Cuts an der Stirn, wenn du die, oder Kopf generell, wenn du die nur leicht machst, blutet es halt, hört es aber relativ schnell auf. Aber es war zumindest ein Nachbluten. Es sah auf jeden Fall, das sah halt übelst brutal aus. Ja. Und man muss auch sagen, ja, das ist halt Geschmackssache. Aber ich finde, das passte so krass und ist
also hier,
so viel intensiver, wenn Eddie einfach das Blut abnimmt, sich ins Gesicht haut.
Ja.
Und umgekehrt auch, die haben ja mit dem Blut fast schon gespielt, das war einfach, als wenn die beiden total Psychos wären, nicht nur Eddie, sondern halt auch Punk. Das war einfach nur eine Schlacht sondergleichen und auch bis zur Erschöpfung, ich mochte auch total diese einen Moment, wo die beide in der Ringecke waren, komplett hinüber, gucken sich an und einfach nur dieser Hass in dem Blick von den beiden und die ziehen sich hoch und rennen aufeinander zu und prügeln sich alles raus, was nur geht.
Ja, also dann auch, wo dann Punk dann komplett blutend dann Kingston den Ring schmeißt, so ein bisschen so gefühlt die Five Moves auf Doom von Cena auspackt.
Oh, das war übel.
Black Suplex. Und dann nimmt er die Hand hoch, so Five Knuckle Shuffle.
Und jeder hat es gedacht, du hast auch gedacht, der macht das jetzt nicht wirklich, ne?
Also absolut, natürlich. Also, passt ja auch zum CM Punk. Und das Schöne ist dann, dieser Close-Up auf sein Gesicht, wo die ganze Fresse blutet, ne?
Mhm.
Das ist so ein Money-Shot, ne?
Ja.
Also das Ding kannst du auf Poster drucken. Also das ist
als Bettwäsche.
Also Bettwäsche auch für Kinder. Auch, ist ganz egal. Also wirklich, die ganze Fresse da rot oder sowas, ne? Und dann gibt's eben nicht den Five Knuckle Shuffle, sondern es gibt dann eben den Mittelfinger. Und von Eddie Kingston ja sowieso auch immer die Mittelfinger. Natürlich auch hier nochmal ein Tribute, die Tres Amigos von CM Punk. Also hier hätte ich nicht gebraucht, sag ich, wie es ist. Hier hätte man es lassen können, weil das Match eine andere Geschichte erzählt hat, meiner Meinung nach.
Ja, theoretisch schon, allerdings passt es hier dahingehend, dass halt es geht ja auch ein bisschen darum zu sagen, man wirft ja quasi CM Punk vor, dass der halt nur an sich denkt und alle anderen egal und versucht, andere unterzuhalten. So ist es halt ein bisschen die Verbundenheit zum Wrestling von beiden. Ich glaube, hätte Punk es nicht gemacht, hätte es Kingston machen müssen.
Ja, klar. Also.
Es war nur ein kurzer Moment, aber das war halt einfach. Ich gebe zu, mich hat's nicht rausgenommen, weil dieses Match hatte einen unglaublichen Flow, was ich bei Eddie Kingston Matches gar nicht kenne. Eigentlich das gibt stimmt. es nicht diesen Flow, aber hier war ein super Flow drin. Die Zeit ran nur und ich war halt komplett drin. Also wir was weiß ich, meine Frau auch, wir saßen hier und die ganze Zeit, oh mein Gott, oh ja, und die haben halt, was sie geschafft haben, jeder Move, den sie durchgebracht haben und einfach, je weiter das Match ging, es fühlte sich so glaubwürdig an, halt nicht so, ja, durchchoreografiert, sondern einfach, ey, das fühlt sich so brutal an, dass ihr macht alle Moves nur, um den Gegner zu schädigen. Ihr wollt den fertig machen.
Ja, yep, genau, also auch, weil dann auch noch Kingston Superplex zeigt, dann auch selber dann natürlich die GTS-Geste, danach mit der Wix-Geste macht. Das ist auch,
also, was ich wiederum. Da musste meine Frau lachen im Übrigen.
Ja, dann gibt es eben den GTS und dann war ich mir nicht ganz sicher, weil dann gab es eben den Moment, es gab den GTS, aber kein Move danach, sondern auch Punk saß dann so ein bisschen in den Seilen. Also ich habe beide Luft geholt und ich war mir nicht ganz sicher, weil ich fand, da sah es kurz so aus, als hätte Punk so ein bisschen Gewissensbisse oder sowas.
Ja, ich glaube, ich hätte es eher als Erschöpfung dargestellt, dass einfach dieser Kampf hat so geschlaucht, er saß ja auch teilweise richtig in den Seilen, auch nach dem Match hat er ja ewig gesessen, mhm. konnte nicht mehr und dadurch hast du halt eigentlich Eddies ja, Prügelei noch mehr unterstützt. Nee, als Gewissensbiss habe ich es nicht gedeutet, was ich aber richtig cool fand, war das, was danach kam, diese Knee-Kicks vom Punk, wo er dann ausgebuht wurde.
Also davor soll es übrigens nochmal eine Spinning Backfist geben, die daneben ging.
Achso, ja. Aber dann bei den Knee-Kicks, einfach, wo er dann ausgebuht wurde. Und du hast gemerkt, dieses Match ist anders. Ich bin jetzt nicht hier der Strahlemann-Typ, was ihnen auch gerne vorgeworfen wird, seit er bei AEW ist, immer nur im Grinsen oder sonst was, sondern er hat halt in die Crowd geschaut und genau in die Ecke, die am lautesten halt geboot hat und hat weitergetreten. Das fand ich so stark, weil du einfach gesehen hast, ey, da ist gerade bei Punk so eine Grenze überschritten worden.
Ja, also ich mochte das sehr gerne, weil wie gesagt, auch gerade diese Knie, es war dann sehr hart, es war eben nicht der Grinse CM Punk, sondern es war der ernste CM Punk. Dann gibt es den zweiten GTS, Pin 1, 2, 3. Und ich habe gelesen, ein paar Leute im Internet haben gesagt, oh Mann, hier hätte doch auch, das wäre doch geil gewesen, wenn Kingston gewonnen hätte. Kann ich verstehen. So, ja, ich glaube, die Leute mögen Eddie Kingston einfach, ne?
Ja, natürlich, aber es passt ja zu diesem Charakter. Eddie Kingston macht ja gerade eine Charakterentwicklung durch. Er ist jetzt alleine, sein Freund ist gerade nicht da. Und er ist immer mehr frustriert, weil immer diese großen Momente, die er jetzt zuletzt gehabt hat, er hatte ja diese Chance gegen Daniel Bryan, die er nicht geschafft hat. Er war nicht.
Halt treu, ne? Verliert immer die großen Matches.
Genau, er war nicht gut genug. Und durch diese Frustration kam er zu Punk. Und hier in diesem Match war einfach dieser Wille, den er hat, der war da, aber der Wrestlerische reichte nicht ganz aus, um zu gewinnen. Und dadurch war er halt noch frustrierter und er dreht ja immer mehr durch. Deswegen finde ich halt, ist eigentlich wichtig, dass Eddie Kingston hier verlieren muss.
Ja, also ich sehe das auch weitergeht. So. Also ich sehe es auch so, nur ich mochte das sehr gerne. Also ich bin bei dir, das ist das Beste hier im Punk-Match, das da bei AEW war, weil das hier mal was bedeutet hat.
Ja.
So, weil es hier eben um was ging. Wirklich, es war nicht so, ah, hier witzig oder sowas, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht in die Richtung, so, weil man muss mit Punk irgendwas machen, nur dieses, das ist alles so schön hier, irgendwann ist das auch langweilig, sage ich, wie es ist, als sehr, sehr großer CM Punk-Fan.
Nee, der braucht sowas wie jetzt, er braucht einfach eine gute Fehde mit einem guten Gegner und das hier, du hast ja gesehen, was Punk noch kann, das war ja doch der Punk, den wir sehen wollen. Dieser verbissene Kämpfer, ich meine, er war ja auch erschöpft, das war ja nicht so von, ja, ich habe dominiert, nee, der war komplett hinüber. Und er hat es auch gut verkauft. Er hätte es zum Beispiel auch egohaft sagen können, ey, nach dem Sieg, ich stehe jetzt auf am Grinsen. Sondern der Blick danach, das war auch so ein Money-Shot, der war komplett durch. Das hat er super gemacht. Der saß in der Ecke und war einfach komplett durch. Ringig, der will, dass er aufsteht, aber er kann noch nicht mal richtig aufstehen. Und fällt sofort wieder hin. Ey, super.
Dann gab es noch das Handshake-Angebot von CM Punk, aber Eddie Kingston ist eben Eddie Kingston und sagt, leck mir am Arsch.
Ich bin hier raus.
Ja, ich gehe jetzt. Kannst du mich mal.
Ja, es passt. Es hat beiden Charakteren sehr geholfen. Es war für mich auch ein Money-Match. Es war ein Match, worauf ich richtig Bock hatte, wo die Crowd Bock hatte. Und es fühlte sich so groß an. Je länger das ging, es war ja jeder dabei. Ich meine, irgendwann standen die Leute nur noch.
Ja, also ich fand's sehr, sehr gut. Also ich hatte damit sehr viel Spaß. Das war genau das, was ich haben wollte. Ich persönlich fand's fantastisch. Ja, hab ich geliebt.
Ja, und ganz viel Liebe an die beiden.
Und ich finde jetzt gerade, also zwischen dem Punk-Kingston-Match und dem Hangman-Omega-Match passt auch perfekt von der Art des Matches her. American Top Team mit Man of the Year gegen den Inner Circle. Wir sehen das. David, du weißt, ich bin erst 15. Wir sehen einen alten Mann ringside.
Ja, warum denn nicht?
Ja,
was hast du denn gegen alte Männer? Nur weil er eine Iron Claw hat?
Genau, kannst du kurz erklären, wen wir gesehen haben?
Lass mich doch nicht so auflaufen. Du weißt, wie mein Namensgedächtnis ist. Ich kann mir vieles merken, aber nicht Namensgedächtnis. Das Gesicht kann ich mir merken, kein Problem.
Das Gesicht sah sehr gefährlich aus. Also, ich weiß nämlich nicht, wie es ausgeht. Also, Baron von Raschke.
Ja, das
ja, wird so ausgesprochen.
Er hat auf jeden Fall, das Wichtige bei ihm ist eigentlich nur die Iron Claw. Das war halt seine Geste, die er auch immer hatte. Im Übrigen war das halt früher, jetzt ist halt natürlich ein alter Mann mit Blumenkohlohren, was halt viele Wrestler haben. Früher war das halt ein richtiger Brocken. Und er hat halt die Iron Claw, also halt so einen Griff ins Gesicht, womit du halt so gesehen den Schädel zerdrücken kannst. Ich fand es schön, dass er vorher gezeigt wurde. Ich wusste nicht, dass er später im Match auch noch eingreift. Und ja, er könnte nochmal die Iron Claw zeigen, das ist halt sein Griff, mit dem er auch auf Poster immer war. Das passte alles. Und was du halt richtig sagst, eigentlich war das Match ideal, weil nach hochemotionalen kam jetzt quasi Popcorn-Kino.
Das stimmt. Also ich muss sagen, ich war ein bisschen verwundert, dass wir eben hier, also jetzt, wie gesagt, um nochmal die Namen aufzugreifen, bei Männer Circle natürlich Jericho, Jake Hager, Sammy Guevara, Santana und Ortiz gegen dann Ethan Page, Scorpio Sky und von American Top Team Junior Dos Santos, Andre Orlovsky und Dan Lambert.
In einem super schönen Jogginganzug.
Im guten Jogging. Aber ich war ein bisschen verwundert, dass von American Top Team sonst kein anderer dabei war.
Weil die war das nicht doch die Regel?
Das kann, ich bin mir gerade nicht sicher.
Weil ich dachte, das wäre auch die Regel gewesen. Wir suchen die von euch aus und der Rest nicht. Der Rest ist weg. Okay.
Aber ich
bin mir auch nicht sicher, ja. Gebe ich halt offen zu.
Weil ich war da nämlich verwirrt, weil wir hatten es auch in der Preview, glaube ich, angesprochen, dass wir dachten, es kommen noch welche dazu. Aber jetzt zum Match. Um mal anzufangen. Letztendlich habe ich das Match geguckt, weil ich sehen wollte, wie Chris Jericho den Lambert auf die Schnauze haut. Das war der Dreh- und Angelpunkt des Matches, warum wir das sehen wollten. Ich mag, wie Dan Lambert seine Rolle spielt. Ich habe schon in der Preview gesagt, ich finde, den kann man unfassbar geil hassen, den Typen.
Ja.
Der hat so, ja, wie immer in so in Filmen, so der Schulhof-Bully, weißt du, dieser dicke Typ, der so, die so reiche Eltern hat, der sich alles erlauben kann. Und hier ist es eben der dicke, alte, weiße Mann, der so ein paar komische Sachen sagt, um die Leute zu triggern.
Ja, der Wutbürger.
Und dann eben aber die gefährlichen Kämpfer hinter sich hat, die dann Leuten auf die Schnauze hauen und deswegen untouchable ist.
Ja, das ist so ein richtiger Wutbürger. Der macht das super. Also ich liebe auch Promos von ihm. Ich meine, ich könnte auch vor dem stehen, der beleidigt mich 30 Minuten und ich sag, jo, mach weiter, das ist cool.
Also ich finde das wirklich unterhaltsam, ne? Also ich mag das schon ganz gerne. Muss aber trotzdem sagen, ich finde, das Match hat einen komischen Fluss. Also weil am Anfang war ich halt erst verwundert. Ich guck das so 3 Minuten und hab mir gedacht, warum taggen die eigentlich?
Das haben wir auch gedacht. Wir dachten jetzt, ey, Streetfight und ja, als sie zum Ring kamen, dann einfach so, boah, mal schauen, was die jetzt machen. Die drehen es wahrscheinlich ab und überall Chaos und du wirst nicht mehr wissen, wo was passiert, überall Gegenstände und so. Jo. Und plötzlich standen die da. Du hast gedacht, habe ich jetzt die Regel falsch verstanden? Das ist doch ein Streetfight oder nicht? Und plötzlich taggen die und das ist so die ersten Minuten ein ganz normales Wrestling-Match. Irgendwie so, Bis dann irgendwann jemand die Ringglocke zweites Mal gefühlt geläutet hat und dann kam ein anderes Match.
Ja, genau. Also als er dann irgendwie draußen war und auf einmal ging es dann doch ganz anders und dann wurde sich draußen geprügelt und sowas. Das war dann nochmal besser. Aber ich muss sagen, gerade in der ersten Hälfte, also in dem Wir-taggen-noch-Match, muss ich sagen, dass auch zum Beispiel hier so ein Orlovsky, als er reinkam, da hast du schon gemerkt, das ist nicht so gut.
Nee. Man war auch klug dabei, dass man die MMA-Leute nicht wirklich lange in den Ring schickt.
Ja, obwohl Dos Santos war bedeutend, also der war nicht wirklich, der war okay, der war nicht gut, der war okay, aber der war noch mal um Welten besser als Orlovsky, fand ich.
Ja, natürlich, aber du siehst halt komplett in jeder Bewegung, okay, das sind keine Wrestler.
Ja, eben, genau, wie die sich, ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Du merkst eben, da steht kein Wrestler im Ring. Also ich habe da immer ganz viel Respekt vor, wenn da Leute sich in den Ring stellen, ne? Weil das ist halt nochmal eine ganz, ganz andere Welt. Aber das waren dann Fremdkörper und deswegen hat es ihn auch bedeutend besser getan, als man dann gesehen hat, okay, wir können jetzt uns hier draußen prügeln und können Waffen benutzen. Dann ist das auch nicht mehr so ganz schlimm aufgefallen, weil du auch viel mehr Actionherde hattest, wo was passiert ist, oder?
Da ist mir gar nicht mehr aufgefallen. Das war eigentlich ganz gut. Da haben sie halt ihre Momente gehabt. Ansonsten außen vor, nebenbei gekloppe, das war gut. Ich würde es halt so beschreiben, diese ersten Minuten im Ring hätte man sich auch sparen können. Hätte ich einfach nicht gebraucht. Man hätte direkt damit anfangen können, hey, lass einfach komplett eskalieren und mal gucken, wie weit wir eskalieren können. Ich meine, das war ja gefühlt, diese Phase, ich fand sie halt nicht super unterhaltsam, das war so, ja, okay, aber die ganze Zeit so, Wir wollen doch eigentlich einen Streetfight. Leg doch mal richtig los. Also das fehlt mir komplett. Ich hätte diese Minuten nicht gebraucht. Danach allerdings muss ich sagen, es war halt, das Match hatte sehr viele Momente, wo wir lachen mussten oder grinsen mussten. Allein schon wegen den Gegenständen oder wenn du dann siehst, dass ein Football genommen wird und so. Also es gab genug Comedy dabei. Es gab halt viele heftige Spots. Und was ich halt gut fand, man hat sich eigentlich immer mehr gesteigert. Du hast halt gedacht, okay, jetzt hier, da nehmen wir einen Tisch. Oh, Tisch, bam, oh, heftig. Also, jetzt haben wir noch eine Leiter, die ist 48.000 Meter hoch. Nehmen wir auch noch. Und dann haben wir das noch da. Ach, hier, einmal doch drauf. Ja, ich habe noch hier ein Waterboard auch noch. Das war ja eigentlich nur eine immer größer werdende Eskalation.
Ja, also das fand ich dann auch ganz witzig. Und ich habe es auch nicht gefaktencheckt, weil das wurde im Wrestling gesagt, also stimmt's. Es ging ja auch darum, dass die Waffen, die außer benutzt werden, Sachen sind, die aus Minneapolis kommen.
Genau.
Da wurde gesagt, der Toaster wurde da erfunden. Und das checke ich auch einfach nicht. Das sage ich ab jetzt. Also, wenn das Excalibur sagt oder sowas, dann stimmt das auch.
Ja. Einfach mal Wrestling glauben. Wrestling würde niemals lügen oder was übertreiben. Ja,
eben. Und so oft, wie Jack Hager den Toaster benutzt hat, kann das nur stimmen.
Ja, und er liebt anscheinend Toast.
Er liebt anscheinend
Toast. Das kann man sich merken. Und, es gab ja noch das Punzzeichen, aber das mit dem Toast war übrigens ein super Running Gag, weil Hager der Einzige war, der den immer benutzt hat, und zwar durchweg.
Ja, genau. Es gab noch das Prince-Sign, wo dann auch, glaube ich, die Crowd danach Purple Rain gechantet hat, wenn ich mich nicht täusche. Was ich auch sehr witzig fand. Also allein solche Sachen mochte ich, das fand ich ganz, ganz witzig. Wie du schon gesagt hast, die Doppel-Submission von Santana und Ortiz, wo dann eben dann noch Sammy Guevara reinkommt und bei Scorpio Sky den Football einfach auf den Bauch wirft.
Komm, musstest du da nicht auch lachen?
Ja, das fand ich auch super. Also das fand ich fantastisch.
Ich fand generell MVP von diesem Match war Sammy.
Absolut. Also komm, wenn wir schon mal dabei sind, kommen wir zum Sammy Guevara aka Ich bin Jeff Hardy Spot, wo er dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. War es Ethan Page oder Scorpio Sky? Irgendjemand lag auf jeden Fall auf dem
Tisch. Ich glaube Scorpio.
Ich glaube auch, es war Scorpio. Und dann geht Sammy Guevara diese arschhohe Leiter hoch, ne? Und häufig kennt man es ja, wenn man sagt, okay, die Leiter ist viel zu hoch. Und dann klettern sie eben nach oben und dann gehen sie auf der anderen Seite nochmal so 6 Stufen runter und sagst, okay, ist trotzdem noch hoch, krass.
Und halt sich aber fest, weil ist ja wackelig.
Genau. Aber steht auf der Leiter. Es ist wirklich Jeff Hardy gegen CM Punk SummerSlam ist es eigentlich. Von 2009, wenn ich mich nicht irre.
Nur, dass Sammy, der hat ja noch nicht mal gezuckt.
Ja, also genau.
Ich habe noch nie gesehen, dass jemand da oben stand und so stabil stand, ohne zu wackeln. Der stand da wirklich wie ein Gott da.
Ja, also wirklich. Und aber auch diese Arme so breit machen und auch die Finger. Also das war auch Jeff Hardy Pose, ne?
Also ja, auch die Kamera, der Kamerawinkel. Das war 1:1 Jeff Hardy.
Genau. Also aber auch wirklich darunter zu springen. Ey, leck mich am Arsch, ne? Also Sammy Guevara, Junge, was ein Spot, nicht von dieser Welt.
Ja, aber generell, der Typ, wir haben irgendwann spekuliert im Laufe des Matches, ob der Mann überhaupt Schmerzen empfindet. Wir haben gesagt, nö. Weil der springt ja auch wie ein Flummi einfach raus. Du hast Kamera auf irgendjemand drauf und plötzlich siehst du einfach einen Körper 10 Meter durch den Ring springen nach draußen. Ach ja, das ist Sammy wieder. Ja. Absolut krank, der Mann.
Genau.
Dann gab es noch ein Running Gag war auch, ich fand es lustig, dass irgendwann Dan Lampert mal der hat sich immer wieder rausgehalten mit seiner Eisenstange und Sicherheit. Aber sobald er irgendwie gerochen hat, vielleicht geht hier was, hat er immer versucht, direkt auf Jericho draufzugehen. Ich bin so dominant, aber dann doch schnell weg.
Aber auch direkt große Schnauze, weißt du, direkt dann den Bizeps flexen und sowas, ne? Also das ist, also macht er wirklich sehr, sehr gut. Und die Iron Claw haben wir ja auch noch gesehen.
Das war super. Ich hab das nicht kommen sehen,
aber
das war toll. Das, wenn du Wrestling-Fan bist, der älter ist und keine Haare mehr auf dem Kopf hat, dann bist du froh gewesen. Das war ein schöner, kurzer Moment. Es war halt einfach nur ein paar Sekunden direkt weiter. Dann nehme ich es mit. Es war nicht im Fokus.
Ja, aber es sah aber auch schon sehr dumm und gebotscht aus. Ne?
Ja, aber Wrestling war früher dumm.
Ja, und Wrestling war früher auch ganz andere Sachen, die machen wir heutzutage auch nicht mehr, die will ich jetzt auch nicht aufzählen, was es
früher
war.
Ja, aber man muss auch, ich sag mal so rum, achte mal einfach auf die Crowd-Reaktion in dem Moment, man kann nur einfach Spaß haben. Ey, nimm es mit, wie lang ging das, 3 Sekunden? Jo, weiter geht's.
Ich glaube auch in der Crowd hast du nicht gesehen, wie schlecht das in der Kamera aussah.
Das weißt du, ist genauso sein. Wie halt, wenn man jemanden in so einem Match diese Mülltonne drüber stülpt, dann mit irgendwas gegenschlägt und einfach denkst, das ist das Ineffektivste, was du machen kannst. Ist ja egal.
Ist vielleicht nicht laut. Trommelfell geht kaputt.
Angriff auf die Trommelfelle.
Was dann noch ganz witzig war dann, wo, ich glaube, es war Santana, jemanden in die Crowd schmeißt. Auch da ein bisschen gefährlich in die Crowd geschmissen übrigens. Ne?
Er hat sie ja vorgewarnt, aber ich glaube, der ist einfach viel zu weit geflogen.
Ja. Und wo dann dem Security sagt, hier, knie dich da mal so hin, ich spring kurz über dich. Das fand das ich auch verdammt super. Witzig.
Ja, das war toll. Also, wie soll man sagen, das war so ein Match, wo du einfach sagst, war da hier eine mega Spannung drin? Nö. Kannst du dich an jeden Move erinnern? Nö. War da jetzt so irgendwie Dramatik ohne Ende? Nö. Hat Spaß gemacht? Jo.
War es super sauber? Nee.
Ja, eben.
Wir hatten dann nämlich den Moment, wo dann Jericho endlich auf Dan Lambert im Ring trifft und die Chance hat und dann zeigt er den Lion's Sold und dabei soll dann Junior Dos Santos eingreifen und ist viel zu spät.
Ja, der hat ja extra noch, jeder in der Halle hat, glaube ich, diesen Namen gehört.
Ja.
Oder noch gerufen wegen, hey, du bist drin.
Ja, und dann Jericho wirklich beim Lion's Sold einfach sich festhält und sagt, ich warte jetzt hier. Mhm. Also, sieht natürlich doof aus, aber muss er ja irgendwie machen. Ne, also dann solche Sachen. Lambert versucht dann irgendwie ganz komisch die Walls anzusetzen, was natürlich dann auch nicht klappt, was ich noch ganz witzig finde. Und dann Jericho nutzt die Chance, haut mit dem Candlestick auf den Kopf mehrfach, haut noch Dos Santos mit dem Candlestick gegen den Kopf, benutzt den Tucker an der Eier, was dann, also hat er nicht wirklich gemacht, aber so, ne?
Doch, ist Wrestling, das ist wirklich passiert. Würde
ich gerade sagen, er hat wirklich auch einfach festgetackert. Das war auch ganz witzig. Dann gibt's eben den Frog Splash von Chris Jericho. 1, 2, 3 und sehr emotionaler Moment, oder? Also auch gerade mit diesem I love you, Eddie.
Ja, ja, der hat richtig Pipi in den Augen gehabt und ich gebe zu, wir mussten auch ein bisschen schlucken, weil das hast du halt gemerkt, das war jetzt nicht so nur für die Quote, sondern anfangs hat er ja hochgezeigt, war alles okay, aber du hast halt gemerkt, dass irgendwie mit jeder Sekunde stiegen ihm mehr die Tränen in die Augen. Das war so richtig, sehr, sehr wichtig. Da kommt gerade sehr, sehr viel hoch bei ihm.
Ja, das stimmt. Also, das hat man krass gemerkt, aber das fand ich dann irgendwie. Ach, das war so ein schöner Moment, ne? Also jetzt auch gerade, ja. Das war jetzt ja auch kein bedeutendes Match, das war einfach da, um da zu sein. Und aber jetzt ist die Frage, ich hätte trotzdem gedacht, dass man so ein bisschen vielleicht hier die Chance nutzt, um American Top Team so ein bisschen gefährlicher darzustellen. Letztendlich wäre es auch doof gewesen, wenn Inner Circle verliert, weil sie ja den TNT-Champion drin haben mit Sammy Guevara. Aber es ging hier eigentlich nur, wie ich schon gesagt habe, darum, dass Jericho endlich den Lambert in die Finger bekommt.
Ja, ich sag's mal so rum. Bei American Top Team, ich find's halt gut, wenn sie als Stable da sind. Sie sind halt eine Gefahr für Eingriffe oder halt durch diese, allein den UFC-Background und die Statistiken, die halt echt beeindruckend sind.
Ja.
Aber ich sehe halt die Gefahr, so ein Stable, das ist für mich ein Undercard-Stable, das Ganze mal kurz in eine Fehde mit größerem Rahmen, aber generell sollten die nie eine Gefahr sein, weil was hast du für ein Problem? In dem Moment, wenn du die als Gefahr darstellst, müssen die Leute vom Top-Team auch mal in den Ring steigen und da siehst du halt einfach Defizite ohne Ende. Du kannst kein gutes Wrestling-Match erwarten.
Das ist es, ja.
Und deswegen finde ich es okay, wie man das so einsetzt. Für mich ist die Fehde jetzt auch beendet. Und ja, das passt. Du hast halt, ich würde sagen, das war so Standard-Westing-mäßig, wo einfach auch mal, manchmal brauchst du dieses Comedy, du weißt, was passiert, aber trotzdem willst du es halt sehen. Und ja, ich hatte meinen Spaß dabei. Die ersten Minuten hätte ich einfach gar nicht gebraucht, hätte man schneiden können. Aber egal, dafür habe ich sehr viele kreative Einsätze von einem Toaster gesehen.
Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, das war jetzt absolut nichts Besonderes, aber das hat mal mein dummes Ich auf jeden Fall unterhalten, ne?
Ja, so, das ist richtig.
Ja, es war, wie du gesagt hast, so, hat das alles Sinn gemacht? Nee. War das alles mega durchdacht? Nee. Wie ich gesagt habe, war das alles sauber? Nee. Hat es Spaß gemacht? Ja.
Ja, und ich glaube, es ist auch von der Ansetzung her dahingehend klug, du hast halt vorher ein Match, wo du halt emotional komplett drin bist und jetzt haut man dir ein Match um die Ohren, wo du eben genau das nicht bist. Du wirst unterhalten, aber du bist emotional nicht drin, um dafür dann im Main-Event richtig reinzukommen.
Das stimmt. Und die Überleitung nehme ich auch direkt an. Nee, nehme ich gar nicht. Ich bremse mich nämlich selber aus. Denn wir hatten davor noch die Ankündigung, dass Jay Lethal jetzt All Elite ist. Der jetzt auch noch. Da, nimmt dich das irgendwie, gibt dir das was?
Ich mag ihn sehr. Ich mochte ihn auch damals zu den Teenager-Zeiten, wo ich geschaut habe, wo er quasi der Macho-Man war.
Ja, ja.
Das hat er wirklich super gemacht. Ich fand ihn zu der Zeit absolut unterhaltsam und einer meiner Lieblinge. Aber denke ich es so, ja, den hätte AEW zwingend gebraucht? Nee. Denke ich, man hätte das Debüt besser machen können? Ja. Weil ich finde das halt Banane. Du hast jemanden, der neu dazukommt, dann lass ihn irgendwie direkt mit einem Bumm debütieren, aber nicht halt, ja, übrigens, ich sage den Namen, bevor er auf dem Titan-Thron steht. Ja, das dadurch ist halt einfach so die Luft raus und auch einfach so, ich komme rein, Open Challenge, yo, lass ein Match machen. Das ist halt das, was ich bei WWE nicht mag und das will ich auch bei AEW nicht haben. Auch wenn es eine Open Challenge ist, dann mach es doch anders. Dann lass halt während einer Dynamite-Folge ein Sammy-Match gewinnen oder sonst was oder er wird verprügelt. Und dann
lassen sagen, Leute, Open Challenge, wer hat Bock? Und dann kommt
halt raus. Das ganz Simpelste, mach es einfach so, aber nicht halt, dass der Herausforderer vorher rauskommt. Das ist einfach, ich fand das Debüt sehr schwach. Ich weiß nicht zwingend, ob man ihn braucht. Er ist ein großer Name, ist ein Veteran, guter Typ, aber ob er jetzt ein richtig mega Mehrwert für AEW ist, weiß ich nicht.
Unterschreibe ich eigentlich. Also ja, der hat seine Erfolge und sowas auf jeden Fall. Aber ob man jetzt ihn gebraucht hätte bei AEW, passend zum Podcast, den wir letztens gemacht haben, ob da Talents untergehen, weiß ich nicht, ob man jetzt noch einen Jay Lethal braucht, bin ich ganz ehrlich. Wird sich zeigen, was er macht. Auf jeden Fall sehen wir jetzt bei Dynamite diese Woche gegen Sammy Guevara antreten um den TNT-Titel.
Ja, das Match wird doch wahrscheinlich gut. Was ich ein bisschen zu Fremdschämen fand, Sammy kommt raus, sagt so, ja, geht klar. Beide stehen voneinander gegenüber. Du hast keinerlei Aggressionen zwischen den beiden, die du spürst. Und die Ringrichter kommen raus und fangen so, nee, geh weg von ihm, geh weg von ihm. Wir halten euch zurück, wo du einfach denkst, nee, eigentlich müsst ihr das gerade gar nicht machen.
Ja, das stimmt. Naja. Also, ja, fand ich okay, egal. Kommen wir zum Match, auf das ich ganz doll gewartet habe. Und zwar, ich glaube aber nicht so gewartet habe wie du, ne? Muss man auch natürlich sagen. Ja. Beziehungsweise, wir waren, glaube ich, gleich gehypt, aber du hast halt das nochmal krasser mitgenommen, die Vorstory, über das ich mich ärgere. Lange Rede, kurzer Sinn. AEW World Title Championship Match. Kenny Omega gegen Hangman Adam Page. Ich lasse dir den Vortritt.
Erst einmal, was für ein cooles Video war das vorher, bitteschön.
Ja.
Also, das hat mal so Bock gemacht. Du hast die leeren Straßen, du hast einen Kameraschwenk. Ich musste halt voll lachen, wo du halt siehst, wie die Dark Order da rumläuft. Richtung Arena und ich musste wirklich lachen, weil das einfach so süß aussah. Und dann kommt halt einfach Mr. Cowboy Shit auf dem Pferd auf diese leere Straße und Richtung Arena und es war einfach stimmungsmäßig super. Du hast direkt gedacht, das fühlt sich groß an. Da hat man sich wirklich Mühe gegeben und man unterstreicht das. Es ist halt ein Match, das erlebt man als Wrestling-Fan nicht lange, wenn du eine Titelpaarung hast, die im Grunde genommen seit 2 Jahren in der Mache sind, in der Mache ist. Das ist schon was Besonderes. Beide kommen raus. Die Crowd hat richtig Bock wie sonst was. Und ich nehme es einfach mal das Fazit da vorweg. Wir waren begeistert. Wir waren sowas von drin. Am Ende, meine Frau guckt ja auch noch nicht so lange AEW. Die hat halt geschrien. Die hat sich so gefreut für Adam Page. Wirklich, er hat es geschafft im Matchverlauf, dass sie so mitgefiebert hat. Und ich war auch drin. Das waren Emotionen, es war richtig, richtig krasses, gutes Wrestling, aber vor allen Dingen mit diesem Spannungsbogen, der immer höher ging. Es fing langsam an und dann wurde er immer höher. Und ja, ich sag schon vorab, ich fand das Ding einfach richtig, richtig gut.
Was ich auch schön fand bei dem Video, wo dann eben noch dieses Zitat stand bei Adam Page, dieses We are proud of you und dann vom
Graphics-Team. Das war so süß. Ja, das war so, meine Frau hat es nicht gesehen, aber ich fand das so süß.
Ja, ich fand das auch mega süß. Ich muss auch vorweggreifen, also bei meiner Verlobten war es auch eben so, dass dann nach dem Cover von Pet war auch sie so, ja!
Ja.
Das fand ich ganz cool. Aber auch jetzt.
Wie ging es dir eigentlich? Also jetzt mal so allgemein, bevor wir ins Detail gehen, einfach mal so, wie warst du emotional? Warst du jetzt so dabei, wie du erwartet hast? Oder hast du gedacht, oh, irgendwie packt mich das nicht? Oder, boah, geil? Oder wie war das?
Also ich habe mich halt sehr reingefuchst, auch in den letzten Tagen, und habe mir noch ganz viele Hype-Videos und sowas angeguckt und Zusammenfassungsvideos und wie das war, weil ich weiß ja, ob ich es dir geschrieben habe oder ich habe es mehreren Leuten geschrieben, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du auch dazu gehört hast.
Ich habe auch den Link bekommen.
Dass ich geschrieben habe, ich ärgere mich richtig, dass ich diese Zeit nicht mitbekommen habe, so wirklich. Weil das ist halt eine geile Story, das ist geiles Long-Term Storytelling. Sowas mag ich ja. Das ist ja auch das, was ich immer vermisse in anderen Ligen. Und das ist so ein bisschen schade, dass ich da das nicht alles mitbekommen habe. Ich kenne zwar einige Sachen, aber deswegen habe ich mir heftigst Videos reingefahren, um da ganz viel aufzusaugen, was vorher war und sowas, um mich auf das Match zu hypen. Und ich habe es auch schon in der Preview gemerkt, und das haben wir auch besprochen, glaube ich, in dem Podcast mit den AEW Talents, wo ich selber die Frage gestellt habe, ja, aber kann Hangman denn das sein, dieser Champion, das Face of the Company? Da hatten wir auch eine kleine Diskussion, ob er das Champion ist oder sowas, ist ja scheißegal. Und letztendlich, je näher ich diesem Match kam, war ich so, ey, ist doch fuck egal. So, ganz ehrlich, nimm das Momentum mit und das ist nicht dieses, mach's für den Moment, so wie wir es manchmal bei der WWE haben, sondern so, nee, fuck it, nimm den Moment mit, weil du merkst, da ist dieser Hype da, so pull den Trigger und dann guck, dass es klappt. So, weißt du?
Ja.
Nicht dieses nur machen, um es zu machen, sondern nee, du solltest das jetzt machen, weil der Moment jetzt da ist, du hast jetzt diese Chance. Blende das andere aus, Bryan Danielson und sowas. Wir wollen Kenny Omega gegen Bryan sehen, okay, aber nimm dieses Momentum mit und pull den Trigger und dann mach, dass es funktioniert.
Ja, du willst einfach, das klingt jetzt blöder als
Payoff.
Du möchtest einfach sehen, dass dieser Mann, der so oft versagt hat oder irgendwie aus eigener Schwäche die falschen Entscheidungen getroffen hat über die 2 Jahre, dass er endlich sich belohnt. Weil er war immer einer der Besten und er ist super im Ring und ein super Typ, den man mögen kann. Aber er hat sich halt nie dafür belohnt und du wolltest genau diesen Moment und später, wenn wir aufs Finish kommen, ich glaube, die haben beim Booking genau das berücksichtigt, dass diese Fans einfach wollten, jetzt ist es soweit. Genau darauf hast du die ganze Zeit gewartet. Weil
ich finde, du hast auch gemerkt, also ich finde, wir müssen jetzt hier auch gar nicht gerade am Anfang so durch die ganzen Moves durchgehen und sowas. Weil klar, du hattest Eingriffe von Don Callis, du hattest irgendwie eine coole Powerbomb, dann die Snapdragons und sowas, Tiger Driver, Moonsaults, also all solche Sachen, ne? Das auch dann auch schon, wenn wir quasi mehr in Richtung Ende kommen. Aber du hast gemerkt, die Crowd, die war laut, hat Cowboy-Shit und sowas gechantet und hat auch für Hangman gechantet, aber die waren auch super oft ruhig, weil du gemerkt hast, da sind gerade alle einfach gespannt.
Ja, und es war immer dieser allerletzte Hauch. Und den hast du halt, wenn du lange AEW guckst, bei Adam Page die ganze Zeit. Er war immer so kurz davor. Und du denkst so, eigentlich würde es auch passen, wenn er doch scheitert. Und was wäre, wenn? Und das ist so dieser kleine Funken Zweifel, der die ganze Zeit bei, glaube ich, jedem Fan im Hintergrund ist. Weil es hätte passieren können. Und du warst gespannt. Du wolltest sehen, schafft er es, sich gegenzuwehren? Wie schafft er es? Kann er sich irgendwie durchsetzen? Und was halt immer mehr geholfen hat, du bist ja auch immer mehr reingekommen, zumindest ich persönlich, dieses Aggressive von Adam Page, er hat halt genau das verkörpert. Irgendwann ist er ja auch wieder dieses Austicken, dass er einfach gesagt hat, nee, hier, jetzt reicht es, ich hol mir das jetzt. Das ist mein Moment, du nimmst mit dir nicht.
Also er hat ja auch super oft rumgeschrien oder sowas. Also auch, dann hat er Schlägerkette und dann so, hier, fuck you, Mittelfinger gezeigt, mach und mach. Also auch so Kopf an Kopf. Also da wurde ja auch super oft ausgerastet und hier und du und mach doch weiter. Also allein solche Sachen. Wir hatten noch den einen Moment, wo es die Buckshot Lariat gegen den Ref gab. Und dann wäre es quasi der Sieg nach dem Dead-Eye war es, glaube ich. Aber es ist kein Ref da. Aubrey Edwards kommt rein und dann leider zu spät.
Und da wieder dieser Funke, der bei den Fans aufkommt. So, oh nein, bitte nicht.
Ja, dieses typische, ja, er hat eigentlich gewonnen, aber dann eben doch nicht. Und deswegen verliert er jetzt. Mhm. Und also dieses typische Wrestling-Booking einfach, was man ja so kennt. Und auch wenn dann dieses immer kämpfen, was du gesagt hast, wo er dann auch den V-Trigger abfängt und ihn dann quasi danach sofort dann doch kassiert, solche Sachen, sich immer wieder zurückkämpft, also hin und her, Page wird immer wütender und
Page kassiert ja auch mal. Jedes Mal, wenn er so denkt, jetzt kriege ich die Oberhand, kassiert
ja
immer genau irgendein Move von Omega und jedes Mal ist er wieder zum Scheitern verurteilt.
Genau, also deswegen war ich ja auch so, wo den V-Trigger fängt, immer denkt so, ah krass, nicer Konter und quasi 5 Sekunden später kassiert er dann doch. Also allein solche Sachen. Und wo ich dann gespannt war, als die Young Bucks rauskamen, weil ich dann gedacht habe, ich weiß nicht, was jetzt passiert.
Ich weiß es nicht, was für Superlative ich dafür finden muss, wie genial es war, das so zu booken. Also ich habe gedacht, die kommen raus, okay, jetzt irgendwie ein Eingriff und der wird sich gegen beide und dann auch Omega irgendwie zur Wehr setzen können. Ich war 100% sicher. Ich meine, ich kenne Wrestling. Ich gucke Wrestling seit zig Jahren. Ich hatte noch Haare auf dem Kopf, weil ich Wrestling geguckt habe. Ich weiß, wie der Hase läuft. Also ich kenne das. Ich weiß, jetzt kommt der Eingriff, jetzt kommt das und das. Aber es kam nicht. Es kam keine Berührung, kein Ansatz zum Angreifen, sondern einfach, nee, an der einen Seite ist da Nick da, der ihn nur anschaut, einen Schritt näher geht, aber die gucken sich nur an. Und auf der anderen Seite ist dann Matt. Und du denkst, okay, jetzt greifst du aber ein, weil du siehst doch, er hat jetzt schon eine Buckshot Lariat durchbekommen. Wenn es die zweite ist, dann war es das. Und er schaut ihn an und er nickt. Und ohne Scheiß, da hatte ich innerlich so ein Tränchen im Auge. Das war so gut fürs Herz, weil du weißt einfach den Hintergrund. Das war, ich habe das nicht kommen sehen und es war unglaublich gut gebucht. Das kannst du nicht besser machen. Wie fandest du das?
Also was man noch erwähnen sollte vorher, gab es da sogar noch den One-Winged Angel von Hangman gegen Kenny, was ich auch ziemlich cool fand. Und ich fand es auch gut, dass das nicht der Sieg war, meiner Meinung nach übrigens.
Wie fandest du das mit den Young Bucks? Das würde mich wirklich interessieren.
Ja, ich wollte das noch vorher abhaken, weil das vorher war, deswegen. Und das mit den Young Bucks, weil gerade bei der ersten Buckshot Lariat von Nick sah es nämlich auch erst so aus, dass er dann doch noch eingreift und es dann doch nicht macht. Und allein das hat mich dann zum Denken gebracht, okay, wenn er Nick nicht eingreift, dann greift jetzt eben Matt ein. Und als dann das Nicken kam, dachte ich, okay, also diese Anerkennung, so, nee, also quasi hat er ihm gesagt, das ist jetzt dein Moment.
Genau, mach es, das ist dein Moment, es ist okay. Aber es war fast so, dieses Nick war fast so, es ist okay, du hast es geschafft. Und ich fand das hat mich emotional, ich weiß nicht warum, es ist dann nur einfach Nicken, das hat mich voll berührt als Wrestling-Fan, weil ich
mich aber auch.
Ich weiß nicht, das war halt wirklich sowas wie, ja, fürs Herz ist noch untertrieben. Ich meine, ich weiß, die sind in Real Life beste Freunde, die sind angetreten und ja, die Storyline ist so und so und eigentlich sind das Feinde und obwohl das eigentlich Verfeindete sind, zumindest laut Bookie, wie die immer eingreifen, ihn auch vermöbeln und so, machen die es nicht. Das hat man einfach als Drehbuchautor so gesehen, hat man komplett gegen allen gehandelt, was du vorher aufgebaut hattest und trotzdem fühlt es sich so richtig an und so. Ich war so dankbar für diesen Moment.
Also, weil ich hätte mir auch vorstellen können, die Young Bucks versuchen dann einzugreifen. Das typische, okay, er soll es einen doppelten Superkick gegen Hangman. Er duckt sich weg, die treffen Kenny.
Genau.
Er fertigt kurz die Bucks ab und dann doch oder sowas.
Und hier war es, nein, du schaffst es selber. Das ist dein Moment. Du hast es selber geschafft. Wir haben nichts gemacht, wir greifen nicht ein. Du hast es selber wirklich bis hierhin geschafft.
Ja, quasi diese Anerkennung, so das ist halt euer Kampf. So, ihr regelt das jetzt unter euch. Also, das mochte ich da ganz gerne. Muss aber sagen, dass als dann die zweite Buckshot Lariat kam und als er noch bis drei durchging, war ich kurz verwirrt, weil ich habe gedacht, krass, das war's jetzt.
Ja, das war irgendwie komisch. Man hat dieses Ende erreicht
und auf einmal ist es vorbei. Aber ich dachte, nee, das wird jetzt halt nirvoll. Also ich glaube, die letzten 5 Minuten kann man damit beschreiben, dass dann so dumme, elitäre Leute wie wir hier sitzen und sagen, ja, ich kenne ja Wrestling.
Ja, genau so war es und das ist es halt nicht.
Ja, und das mag ich eigentlich ganz. Also, ich glaube, man nervt, man findet es immer kacke, wenn man irgendwo mit Unrecht hat. Aber hier mochte ich es dann eigentlich ganz gerne, dass ich dann doch falsch lag mit meinen Vermutungen. Weil man spielt in ja im Kopf so Szenarien durch, das und das passiert, aber das ist halt alles nicht passiert.
Nee, es ist auch selbst danach. Du würdest sagen, okay, jetzt haben die das gemacht, dann greifen sie doch auf, dass sie Freunde sind, also kommen sie doch im Ring, umarmen sich. Nee, machen sie nicht. Es war einfach wirklich nur dieser kurze Moment, es ist okay. Mach es.
Und ich fand es auch großartig.
Und ich fand es auch super schön, dass Dark Order rausgekommen ist.
Ja, und die haben sich auch gefreut.
Und dann auch dieses, ja, hier ist doch jetzt Zeit für ein Bier. Und er so, nee, nix, jetzt kein Bier. Und dann umarmen die sich alle und freuen sich und tragen den.
Ich habe mir gedacht, ey, das ist so rund.
Das ist eine Geschichte. Es war einfach eine richtige Geschichte. Dieses Finale mit dem Bier, das war, wie soll man sagen, so kurz vorm Abspannen von irgendwie einem guten Film, wo du sagst, einer hat seine Fehler eingesehen, der hat draus gelernt. Er braucht es jetzt nicht mehr. Er braucht keine falschen Freunde mehr. Er braucht nicht das. Er ist mit sich selber im Reinen. Ich fand diese Handlung mit dem Bier so gut. Auch er hat ja nicht gezögert oder so, sondern einfach nur das Bier genommen, weg damit, umarmen.
Ja,
ihr seid wichtiger. Und ich sitze da als Wrestling-Fan, der gewohnt ist, 0-15 Storyline zu kriegen. Und ich kann alles nachvollziehen, was da mir gerade transportiert wurde. Ich verstehe die Geschichte. Und das war so ein guter Moment. Und es fühlte sich nicht so künstlich an, ey, warte mal, in 2 Minuten müsst ihr jetzt rauskommen, dann müsst ihr das machen, sondern einfach so, ja, das ergibt alles Sinn, dankeschön.
Ja, also ich sehe das auch so, ich bin da auch sehr, sehr großer Fan von, ich fand das echt gut. Ich freue mich, ich bin sehr gespannt auf Hangman als Champion. Ich finde, das ist ein guter Typ. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht, also auch Bryan Danielson gegen Hangman. Also,
wir machen demnächst ein Trinkspiel. Immer wenn Kai und ich Daniel Bryan sagen, müssen wir einen kurzen trinken. Nach dem zweiten Match ist Ende.
Nee, aber ich habe mich wirklich sehr gefreut. Also ich fand das rund, ich fand das spaßig. Und das Schöne ist, Olaf ist nicht da. Ich bin der Moderator. Ich habe die Macht und werde nicht zuerst gefragt. David.
Ach, Bananenwertung.
Nee. Okay, Bananenwertung. Ich habe die schon vorbereitet. Dieses Mal gibt es 2 Bananenwertungen und zwar mit einem Grund.
wie gesagt, sie ist nicht im Podcast, also kann man sie auch nicht kritisieren. Meine Frau kam vorhin, als ich sagte, hey, ich habe das Podcast, habe ich dann gefragt, wie fandest du das eigentlich, welche Bananenwertung würdest du geben? Sagte sie mir, bevor die Bananenwertung gesagt hat, nur, das war der beste Pay-Per-View, den ich je gesehen habe. Sie sagte es, nicht ich. Sie sagte es. Sie ist total hin und weg. Sie hatte gesagt, sie hatte nur Spaß. Sie hatte wirklich einfach Spaß. Die Zeit ging für sie im Fluge. Ihre Wertung, kann ich verraten, sind 7,5 Bananen. Abzüge gab es bei dem Frauenmatch, sagt er, hätte ein bisschen mehr Fluss am Anfang sein können, und bei den Cody Rhodes Match, wo einfach das Problem die Konstellation war, aber sie hatte auch selbst dabei Spaß. Ich bin ehrlich, ich fand den Pay-Per-View unfassbar gut. Er war für mich minimal, wenn überhaupt, Schwäche als All Out. All Out. Für mich sind es 7 Bananen. Ja, man kann jetzt sagen, hey, Fanboy oder sonst was, wenn ich als Fan aber da sitze und ich habe richtig Spaß, passt. Ich hatte einfach kaum Sachen, wo ich sage, nee, ich hatte gar keine Sachen, wo ich sage, das ist ein Lowlight, muss ich nicht haben. Ich wurde blendend unterhalten. Das, was die Kritikpunkte sind, ist aber immer noch für mich vollkommen im grünen Bereich, wo ich beim anderen Pay-Per-View sagen würde, jo, okay, nehme ich mit, ist halt ein ordentliches Match. Ich bin sehr zufrieden. Welche Bananenwertung gibst du denn?
Ja, und Fazit vor allem. Ich muss auch sagen, also das Buy-In, das nehme ich raus. Also
das ist rausgestrichen.
Das Buy-In ist jetzt, das wäre jetzt dumm, damit irgendwie ein Rating runterzuziehen oder irgendwie das mit einfließen zu lassen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht und ich gebe auch 7 von 8 Bananen. Also oha. Das war das erste AW Pay-Per-View, wo ich halt wirklich die Stories mitverfolgt habe, wo ich mehr drin war, wo ich richtig Ahnung in Anführungsstrichen, Leute werden lachen und sagen, halt die Schnauze, aber wo ich mehr im Thema war und das verfolgt habe und mich darauf gefreut habe und muss auch sagen, bei den Matches von Anfang an, ich war auf fast jedes Match heiß, ich hatte auf fast jedes Match Bock, das Ding ging 4 Stunden und ich bin kein Fan von 4-Stunden-Events und muss auch sagen, über weite Strecken verging die Zeit wie im Flug. So, es gab so ein paar Sachen, wo ich sage, also auch hier das Tag-Team-Match mit Cody und Pac gegen Black und Andrade, das fand ich jetzt nicht so mega berauschend, aber das war trotzdem gut. Das Damen-Match, das hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, das fand ich aber auch so okay gut. Also auch gerade, wie man da so gespielt hat, die Crowd dann noch einzubinden. Inner Circle gegen American Top Team war für das, was es sein sollte, gut und war perfekt positioniert zwischen diesen 2 Matches mit Punk und Eddie und Hangman gegen Kenny Omega. Und allein fanmäßig hatte ich super viel Spaß mit dem Falls Count Anywhere Match. Das fand ich wirklich fantastisch. Der Opener, wo du gesehen hast, da sind 2 Stars und die sind noch eigentlich noch trotzdem ganz, ganz jung und die können noch auf Jahre bei der Company sein. Ich freue mich, dass Hangman gewonnen hat. Ich war schon auch so sehr Fan wie schon lange nicht mehr.
Und apropos Fan, Punk und Eddie.
Ja, deswegen sage ich, also Punk und Eddie, das war auch also das beste CM Punk-Match bei AEW, dass sich da was getan hat. Ich hoffe, daran knüpft man an. Das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Wochen und Monaten, die jetzt kommen. Ich hatte da sehr viel Spaß mit, ich war unterhalten. Deswegen gebe ich auch ganz klar 7 von 8. An der Stelle würde mich jetzt aber noch wirklich interessieren, eure Meinung, also gerne irgendwie entweder in Discord schreiben, Daten dazu sind in der Videobeschreibung oder bei YouTube einfach mal in die Kommentare, gerne so ein Fazit zu den einzelnen Matches, wenn ihr Sachen hervorheben wollt und eure Bananenwertung gerne reinschreiben. David und ich werden auf jeden Fall in die Kommentare reinschauen. Würde mich mal interessieren, ob das...
Oh ja.
Ja, also ob ihr auch so gehypt, geflasht seid wie wir oder obwohl ihr sagt, nee, das und das sehe ich ganz anders, das war eher dann doch mittelmäßig oder sowas. Also Meinungen gehen ja auseinander, ist ja alles immer subjektiv. Deswegen wird uns auf jeden Fall interessieren, gerne reinschreiben. Ja, an der Stelle, David, hast du noch was zu sagen?
Kai ist all elite.
Ich bin, genau. T-Shirt ist im Schrank. Das ist beim nächsten Videopodcast wird es getragen, wenn WWE wieder die nächsten 80 Leute entlässt. Um da auch nochmal einen kleinen Seitenhieb zu verteilen. Nee, ich bedanke mich fürs Zuhören natürlich. David, auch dir, danke dir, dass du dir die 2 Stunden genommen hast, die Olaf gleich noch schneiden darf. Auch dabei viel Spaß, Olaf.
Viel Spaß, Olaf.
Genau, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.